Aber wir fangen an, kaufen die Zeit aus, bevor, ob wir stille sitzen, Däumchen drehen oder ob wir singen und Gott loben und preisen. Wir wollen Gott loben und preisen. Das ist unser Geschäft. Amen. Wir stehen auf. Lasst uns einfach singen. Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt, die jeden trägt. Gott erhält uns Tag für Tag. Wir sind froh, dass er bei uns ist. Leben heute Abend. Menschen, die müde, abgeschafft, abgekämpft hierher gekommen sind, sie sollen neues Leben, neue Kraft, neuen Geist, neuen Mut, neue Kühnheit bekommen. Herr, ich danke dir, dass du heute Abend wieder ein neues Feuer in uns anzündest, dass du uns eine neue Salbung heute Abend schenkst. Halleluja, Halleluja, wir dürfen auftanken in deiner Gegenwart. Vater, ich preise dich, ich bete dich jetzt an. Lass uns Gott anbeten, lass uns ihn preisen. Er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Und dieser Herr ist in unserer Mitte. Und der Herr stärkt jetzt, er stärkt deine Glieder, er stärkt deine Seele, er stärkt deinen Geist, er stärkt deine Gedanken. Du wirst vom Herrn bestärkt heute Morgen, heute Abend. Halleluja, Halleluja. Wir loben dich, lebendiger Gott. Wir preisen dich, weil du hier bist. Und deine Gegenwart ist, was alles verändert. Deine Gegenwart ist es, was uns aufmuntert. Deine Gegenwart ist es, was uns vorwärts bringt. Ich preise dich. Und wenn irgendjemand schwach, krank, müde ist, Herr, den richtest du jetzt in diesem Moment auf, so dass er auf das Wort Gottes hören kann, so dass die Salbung fließen kann, so dass dein Wille geschehen kann heute Abend. Vater, salbe jetzt jeden, der hier ist und der nicht so dabei sein kann, aus welchen Gründen auch immer. Herr, du gibst die rechte Konzentration auf dein Wort, denn es geht um dich, Herr Jesus Christus. Es geht um dich, Heiliger Geist. Heute Abend, es geht um dich. Und wir wollen jetzt den Herrn loben mit allem, was in uns ist. Lobe den Herrn, meine Seele. Preise ihn, bete ihn an. Oh, von allen Seiten umgibst du mich. Halleluja. Okay, lass uns Platz nehmen. Heute Abend, ich möchte dich herzlich einladen zu den Veranstaltungen hier im Haus. Wir haben gute Predigten, starkes Wort Gottes. Heute ist das Thema Ruhe in den mächtigen Armen Gottes. Von allen Seiten umgibst du mich. Also ich bin bestens versorgt, bestens getragen, bestens geführt, bestens, ja, alles ist das Beste, einfach in seiner Gegenwart. Ich möchte noch einladen für morgen. Morgen haben wir auch ein ganz gutes Thema. Morgen habe ich das Thema hier, lass mich ganz schnell gucken, 17. Januar, 19 Uhr. Du darfst an den Segnungen Gottes teilhaben. Du bist Gottes Teilhaber, teilhaftig seiner Natur. Das, was Gott ist, das darfst du auch werden. Also der Vater und seine Kinder sind ähnlich. Der Apfel fällt nicht weit weg vom Baum. Du darfst teilhaben an Gott. Dann am Sonntag, bei Gott bist du in guten Händen. Also das ist das Thema dieser ganzen Woche. Du bist also umgeben, du darfst ruhen von Gott, du darfst teilhaben am Herrn. Das sind also diese Vorteile. Dann am Mittwoch haben wir das Thema hier, ein interessantes Thema. Ich denke auch zum Anlass, weil Tag davor wird Obama als Präsident eingeführt ins Amt. Viele Leute fragen uns und fragen mich und immer wieder kriege ich so viel Post, besonders von meinen amerikanischen Freunden, ist Obama der Antichrist oder ein Vorläufer des Antichristen etc. etc. Das sind so viele Fragen. Also auf jeden Fall ist eine ganz interessante Gestalt und sehr beredet, sehr gewandt. So, und deshalb, wer ist der nächste Antichrist? Zu diesem Anlass möchte ich auf ein Buch aufmerksam machen, extra bestellt. Ich habe 5 Stück bestellt, aber nur 2 bekommen bis jetzt. Der Endzeitwahn. Dieses Buch von Steve Wolberg ist ein Jude, der das geschrieben hat. Und er schreibt hier auch gerade über diese ganze Endzeitfanatismus, was so alles dazu gehört, über Israel und Entrückung. Plötzlich werden Flugzeuge ohne Piloten sein und Schiffe ohne Kapitän und Auto ohne Autofahrer. Ich will auch auf diesen Unsinn einfach aufmerksam machen, denn so viele Leute glauben dummes Zeug, was Thema Entrückung ist. Ich war in Berchtesgaden bei einer amerikanischen Konferenz und das ist ja ganz hoch oben, also dieser Adlersnest, wo Hitler da gebaut hat. Dort haben die Amerikaner immer wieder ihre Konferenzen und ich habe so schönen amerikanischen Wagen bei meinem Bruder gesehen und habe gesagt, horch mal, kann ich mal das Auto mal benutzen oder können wir zusammen runterfahren, mal in die Stadt, wie das Auto so ist, die Federung und so weiter, ausländisches Auto.
Und dann setze ich mich rein und da vorne am Handschuhfach hat er draufgeklebt, er übernimmt nicht die Garantie. Der Fahrer ist Christ und das Auto könnte also bei der Entrückung ohne Kraftfahrer sein. Und dann geht diese Serpentinen runter. Ich dachte, lieber Gott, hoffentlich kommt nicht die Entrückung dazwischen und ich bin dann unten im Tal. Und ich war so schön und erleichtert, dass wir doch gut gelandet sind und dass die Entrückung nicht stattgefunden hat. Aber in dieser Zeit habe ich mir Gedanken gemacht, was ist mit der Entrückung? Wird die Entrückung so verrückt sein? Wird der liebe Gott ein Chaos zurücklassen? So diese verrückten Gedanken, was bestimmte Leute wie Halinze und sonst was geschrieben haben von Entrückung, was da alles heißt. Wird die Gemeinde die Trübsalzeit entfliehen? Ein anderes Thema. Dann die siebenjährige Trübsalzeit. Was passiert da? Der Antichrist, Fakten über den Antichristen. Wer ist der Antichrist? Wer könnte der Antichrist sein? Es gibt ja so viele Ideen und Auslegungen. Da ist mal Nero, da ist mal der Papst, da ist mal der Hitler, da mal der Stalin gewesen. Jeder könnte ein Antichrist sein. Wer ist der Antichrist? Dieses Buch hilft dir, vieles zu verstehen, vor allem gerade die prophetischen Themen und ganz besonders ein Thema, der ganze Israel-Fanatismus. Die Leute sind so verrückt mit Israel und denken, Israel, das ist jetzt die Nation, jetzt seit 1948 etc. etc. Dieses Buch, er ist selber Jude. Und er schreibt ganz sachlich und ganz fein, so verständlich über Israel, was für Funktion Israel hatte, hat, was es sollte und so weiter. Und ich möchte es einfach dir in der Hand drücken, kostet kein Vermögen, da ganze Endzeit waren. Also ich denke noch an Leute, die, also Israel jetzt der Sechstagekrieg war und so weiter. Jetzt kommt der Herr. Vergiss den ganzen Schmarrn, der Herr kommt gar nicht so, wie die Menschen denken. Der Herr ist nicht an Israel gebunden, der Herr ist nicht an einem Stammapostel gebunden, der Herr ist an niemanden gebunden. Er kommt beim Ton der letzten Posaune, aber wann ist das? Das alles wird hier drin behandelt, also ich will hier nicht viel verlieren. Und es deckt sich mit der Theologie, die auch ich selber habe hier, auch was Israel betrifft, was Antichrist betrifft und was vieles andere mehr betrifft. Entrückung, diese ganz normale, sachliche, vernünftige Sache, das Bild von der Entrückung. Wie wird die Entrückung stattfinden? Jeder hat... Denkt man Martin Luther, als er das Lied schrieb, wacht auf, ruft uns die Stimme, der hat geglaubt, damals, die Türken stehen vor Wien, jetzt kommt der Antichrist, auch Weltuntergang geglaubt und fast alle. Und so viel Unsinn und ich möchte einfach helfen, hört auf mit dem ganzen Unsinn, bleibt auf dem Teppich, hört Wort Gottes, lasst euch da nicht verunsichern. Und Paulus sagt, und lasst euch nicht in Unsicherheit bringen, der Herr kommt nicht, zuerst muss der Abfall kommen. Zuerst müssen ein paar Dinge passieren und dann weißt du, wo du dann dran bist. Also wir haben nur zwei Bücher, nimm diese zweimal mit und die anderen haben wir nachbestellt. Ich denke, dass wir sie kriegen. Wichtig, du sollst verstehen, in welcher Zeit wir sind und dass du dich nicht verrückt machen lässt von niemand, auch nicht von mir. Sie möchte was sagen, von allen. Nein, wir sollen ganz nüchtern und ganz sachlich sein, prüft alles und sieht, wie das sich alles so verhält und kann man das so und so weiter sehen und es muss dir einleuchten. Und der schreibt hier, dieser Verfasser, der schreibt sehr sachlich und sehr verständlich. Auch das zum Thema heute Abend, Ruhe in den mächtigen Armen Gottes. Wenn du Kind Gottes bist, kann die Welt von dir aus untergehen. Wenn du gerettet bist, was soll's? Du bist gerettet, du hast ja das ewige Leben. Und selbst wenn alles auseinanderfällt und alles auseinanderbricht und die Erde in ein schwarzes Loch fällt und die Erde floh, es wurde ja keine Stätte gefunden, du ruhst in Gott. Niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Die Bibel spricht im Hebräerbrief dem Volke Gottes, ist noch eine Ruhe vorhanden. Also das Volk Gottes ist zur Ruhe bestimmt und nicht zur Hektik und nicht zum Stress und nicht zur Panik. Panik ist sowieso teuflisch. Jede Form von Panik ist dämonisch. Also schnell, schnell, schnell. Der Teufel weiß, dass er wenig Zeit hat und deshalb hetzt er die Leute. Lass dich nicht hetzen. Gott hat uns am Sonntag eine Botschaft gegeben oder mir, die ich weitergeben durfte. Mach genauso weiter wie bisher. Wenn du weißt, der Herr Jesus würde jetzt kommen in den nächsten 5 Minuten, ich predige weiter, ich höre nicht auf zu predigen, ich werde genauso weitermachen wie bisher. So, du darfst von deinen Werken ruhen, wenn du Kind Gottes bist, du musst nichts beweisen, du musst dich nicht anstrengen, du musst keinen Stress und keinen Leistungszwang dich unterwerfen, du darfst genauso weitermachen wie bisher. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl. Du musst also auch niemand beweisen, dass du jetzt ein perfekter Christ bist, Gott kennt dich. Gott weiß, was für ein Gebilde du bist. Du weißt, was bei dir nicht stimmt oder stimmt. Oder er weiß das alles. Und du darfst zufrieden sein, der Herr kennt mich. Der Herr kennt mich. Du musst auch nicht mehr über irgendetwas siegen. Es gibt so viele Leute, ich muss jetzt kämpfen, den guten Kampf des Glaubens. Der Herr hat für dich gekämpft. Du musst nur Und ich habe ein Bild beim Beten bekommen, Ruhe bei Gott und Ruhe im Herrn. Du musst nur neben dem Herrn wie so ein Fohlen mitlaufen. Der Herr zieht den Karren. Der Herr macht das alles. Du musst nur so schön brav neben Papa oder Mama mitlaufen. Das ist das Kind-Vater-Verhältnis. Du musst nichts Kompliziertes machen. Jesus hat den Feind, den Teufel, besiegt, den Widersacher, und hat die Tür zum Reich Gottes geöffnet, zum Paradies geöffnet. Du musst nur eintreten. So einfach ist es. Und du musst nichts kompliziert machen. Du darfst ruhig und gelassen deinen Gott preisen, deinen Gott anbeten, dem Herrn dienen, Menschen einladen zum Glauben. Das ist, was du tun darfst. Gott ruhte am sechsten Tag, am siebten Tag von seinen Werken. Gott hat Feierabend gemacht, als er die Schöpfung vollendete. Und als Jesus ausrief, es ist vollbracht, war es vollbracht, da ist nichts mehr nötig, dass du was tun solltest für deine Erlösung, außer diese Erlösung annehmen und sagen, danke Vater, ich bin jetzt gerettet, ich komme in den Himmel, meine Familie wird gerettet und die alle kommen in den Himmel. Die Heilung ist für mich vollbracht, du musst jetzt nicht kämpfen für deine Gesundheit. Deine Gesundheit ist gerade jetzt da, schon seit 2000 Jahren. Du musst nur sagen, ich übernehme diese Gesundheit, die Gott für mich bereitgestellt hat in Jesus Christus, in seine Wunden bin ich geheilt. Du musst es nur übernehmen. Gott ruhte von seinen Werken. Auch als Arzt ruhte er. Du musst jetzt nur noch die Therapie über dich ergehen lassen. Und Therapie ist Heilung durch die Anbetung Gottes. Die Schöpfung ist vollendet, die Erlösung ist vollendet. Gott hat alles ausgestreut, den Samen, es wächst und gedeiht. Und Saat und Ernte wird nicht aufhören, hat er gesagt. Gott lässt alles ausreifen, auch in der Weltgeschichte, auch in der Politik, was wir hier um uns herum sehen. Für ihn ist alles vollendet und vollbracht. Alle Rechnungen, die Schuld, die zwischen dir und Gott war, die ist bezahlt. Und die Bibel, das ist die Quittung für dich heute Abend. Da steht alles drin, was alles bezahlt wurde für dich, was alles für dich im Preis inklusiv inbegriffen ist. Und du darfst ruhig sein. Ich ruhe in Gott. Das ist so das, was ich entdeckt habe in Christus und was ich weiter predige. Und ich sage, Leute, lasst euch nicht von den frommen Pharisäern und Schriftgelehrten stressen. Bleibt ruhig. Egal, was der Teufel euch vorgaukelt, das musst du und das musst du, das musst du. Nein, du musst gar nicht. Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Und mein Joch ist nicht so wie das Joch der Pharisäer und Schriftgelehrten. Du musst, du darfst nicht, du kannst nicht, du bist nicht. Nein, Jesus hat alles vollbracht. So, diese verborgene Gelassenheit, die ist es, was Kinder Gottes haben dürften. Und wenn Adventisten oder Sabbatisten oder wie sie auch alle heißen mögen, zu mir kommen und sagen, ja, du musst Sabbat halten. Weißt du, wir sind so fromm hier. Also frommer kann nicht einmal der liebe Gott mehr sein. Wir sind am Freitag da, das ist für die Moslems. Wir sind am Samstag da, das ist für die Juden. Und wir sind am Sonntag da im Gottesdienst, das sind wir für die Christen. Also wir sind also schon in der Ruhe Gottes eingegangen. Und die Kinder Gottes, die mit Gott verbunden sind, die haben immer Feierabend. Die haben immer Sabbat, die haben immer Ruhe. Und wenn Jesus so über das Himmelreich sprach, sprach er immer über Hochzeit und Feiertag. Also das Reich Gottes ist Hochzeit. 7 Tage wird die Hochzeit dauern oder 7 Jahre wird die Hochzeit dauern da in der Ewigkeit oder da im Jenseits, bevor der Herr Jesus da das große Regiment übernimmt. Wer jetzt noch kämpft, ihr Lieben, und das ist, mir geht es um die Ruhe Gottes. Wer jetzt noch kämpft, hat den Sieg Jesu nicht begriffen. Es ist alles getan. Zu einem amerikanischen Evangelisten in einer dynamischen Predigt, wo er da hielt, springt plötzlich ein junger Mann auf und sagt, Pastor, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sagt, beruhige dich, du bist 2000 Jahre zu spät geboren. Es ist alles bereits getan. Du musst nichts mehr tun. Wenn du noch kämpfst, glaubst du nicht, dass der Sieg Jesu vollkommen war, dass du noch, dass das alles inklusiv ist? Nur die wenigsten Christen wissen, wie man frei vom frommen Stress lebt. Die wenigsten Christen wissen es, die kommen in der Gemeinde, die fragen, was muss ich tun? Und dann sagen sie, du musst mehr Bibel lesen, du musst mehr beten, du musst mehr Zehnten geben, du musst mehr das, du musst mehr das, du musst mehr. Ja, von dir wird so viel verlangt. Aber ich frage dich, verlangt es auch Gott von dir? Die Kirche, die Gemeinden, die verlangen das. Du musst das und das. Als Kind Gottes musst du niemand mehr etwas beweisen, außer Gott. Und der Herr sagt, lieb mich von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen deinen Gemütskräften. Die Liebe Gottes ist es, was erwartet wird und nicht mehr. Und dann deine Nächsten wie dich selbst. Das sind also diese zwei großen Gebote, die immer noch gelten und gelten werden. Niemand muss beweisen, dass er erlöst ist. Ich muss niemand beweisen, dass ich erlöst bin. Ich bin erlöst. Ich muss nicht. Ich kann alles, aber ich muss nicht alles. Ich kann also sagen, nein, das brauche ich, danke. Aber mich kann niemand etwas zwingen. Wenn ich eine Zigarette rauchen würde, deshalb gehe ich nicht in die Hölle. Wenn ich ein Glas Wein trinken würde, deshalb bin ich nicht verloren. Oder wenn ich mal einen Schuss Drogen nehmen würde, deshalb bin ich noch nicht verdammt. Leute, wir müssen das also ganz klar sehen. Also irgendetwas, was ich tue, ich schade meinem Tempel, meinem Körper. Aber deswegen gehe ich nicht verloren. Meine Seele gehört Gott. Und niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Es gibt so viele Christen, die kriegen gleich schlechtes Gewissen, wenn sie irgendetwas machen. Meine Frau, die sagt, also ich möchte irgendwann mal sehen, wie du mit Pfeife rauchst. Ich habe es noch nie geraucht mit Pfeife, weil sie diesen Pfeifenduft mag. Und so. Aber das ist eine Sache. Deshalb werde ich nicht krank und nicht sterben und deshalb gehe ich nicht in die Hölle, wenn ich eine Pfeife rauchen würde. Mir ist alles erlaubt, nicht alles frommt mich. Verstehen wir das? Stell dir mal vor, ich würde hier vorne qualmen und mit der Zigarette und dann noch Gottes Wort verkündigen. Oder Bierkrug oder halbe Maß und sagen, so spricht der Herr. Das ziemt sich nicht. Also ich weiß ganz genau, was sich ziemt und was sich nicht ziemt. Und ich weiß, wo meine Grenzen sind, was Anstand ist und was kein Anstand ist. So, wir müssen das von vornherein wissen. Deshalb, ich bin erlöst und ich muss niemandem was beweisen, dass ich nicht erlöst wäre. Wer das nicht glauben will, muss auch nicht glauben. Der wird sowieso nicht glauben. Ich muss also niemandem beweisen, dass bei mir alles in Ordnung ist. Das weiß der Herr und ich. Und manchmal weiß ich selbst nicht einmal. Und Gott muss mir Stück für Stück immer wieder offenbaren. Ich muss niemandem beweisen, dass ich normal bin. Ich bin normal. Ich denke ganz klar und ganz sachlich. Die dir das nicht glauben und abnehmen, die werden, selbst wenn sie deinen Geisteszustand untersuchen, sie werden es dir auch nicht glauben. So, deshalb, ich muss niemand beweisen. Und meistens sind die Psychologen, die dich dann untersuchen, selber geisteskrank. Denen fehlt es mehr. Deshalb studieren sie ja Psychologie, weil sie möchten wissen, was stimmt mit mir nicht. Verstehst du? Du hast das Zeugnis des Heiligen Geistes und das sollte dir ausreichen. Der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn du dieses Zeugnis hast, brauchst du kein Diplom oder kein Stempel in deinem Pass. Du weißt, wo du hingehörst. Du weißt, wer du bist. Du hast doch nicht dein Gedächtnis verloren. Und selbst wenn du es verloren hättest, der Herr kennt dich. Und er wird dich bei deinem Namen rufen und du bist sein. Du darfst also ganz sicher und geborgen sein, dass Gott dich wirklich kennt. Von Anfang an im Mutterleib habe ich dich zubereitet. Du bist noch gar nicht geboren gewesen, hat Gott dich schon geplant und vorgesehen und schon alles für dich bereitgelegt. Alles, was du heute bist, das ist schon in der Ewigkeit schon für dich vorherbestimmt gewesen. Nur Gott muss deine Identität kennen, wer du bist, ob dein Name dort oben steht, das ist ja das Wichtigste. Nicht wie viele Teufel du ausgetrieben hast, wie viele Kranke du geheilt hast, wie viele Menschen du zu Christus geführt hast und wie viele Gemeinden du gebaut hast oder nicht gebaut hast oder was du getan hast. Der Herr muss uns kennen und unser Name müssen im Buch des Lebens verzeichnet sein. Das ist das Allerwichtigste. Alles andere wäre unter Umständen sogar Perlen vor die Säue zu werfen. Denn Ungläubige können damit nichts anfangen, was du mit deinem Leben machst. Die können nicht, die verstehen dich nicht. Die können auch nicht erklären, warum das so ist. Und versuche Ungläubige nicht zu beweisen. Jetzt, ich bin erlöst. Schaut mich an. Dieses Transparent, ich bin ein Kind Gottes. Du kannst nur ein Zeugnis nach draußen sein. Du kannst Christus bekennen als deinen Erlöser. Das ist, was du kannst. Und das sollten wir auch tun. Wir sollten ihn vor den Menschen bekennen. Aber beweisen musst du ihnen nichts. Du musst nicht beweisen, dass du eine andere Nationalität bist. Mir ist das meistens so, wenn ich im Ausland bin, spreche nicht Deutsch. Weil wenn du in England zum Beispiel bist, da bist du gleich Nazi. Das ist unangenehm sogar. Und das ist viel besser, wenn die Leute, oder in Israel. In Israel ist es ganz peinlich, wenn du dann mit Leuten auf der Straße bist, also nicht, wenn gerade in der Gruppe und Deutsch sprichst. Und die haben so ein verletztes Gefühl den Deutschen gegenüber und drehen sich von dir so unmöglich weg, wenn du anfängst, Deutsch mit ihnen zu schnattern. Also Ungläubigen musst du nicht beweisen, von wo du herkommst, wer du bist, wo du gehst. Die nehmen dir auch nichts ab. Im Gegenteil, die ärgern sich noch und werden rasend, wenn du sagst, ich bin erlöst, mir sind meine Sünden vergeben. Deshalb lass sie in ihrer Dummheit. Es gibt Christen, die denken, sie müssen immer kämpfen, immer rechtfertigen, immer das letzte Wort haben, immer sich verteidigen. Nein, das musst du nicht. Steht nicht in der Bibel. In der Bibel heißt es, überlass mir alles. Ich will für dich streiten und du sollst stille sein. Du musst nur in Gott ruhen und alles andere macht er dann für dich. Er verteidigt dich, er sorgt für dein Recht. Er rächt sich, wenn dir Unrecht geschieht. Und Gott selbst gibt dir die Abfindung für das, was du aufgibst in seinem Namen oder für ihn und so weiter, was du opferst. Gott belohnt dich. Also, du kannst ganz ruhig bleiben in deinem Leben und du musst dich also nicht irgendwie fromm stressen lassen von niemandem. Und das ist die Botschaft, die ich rüberbringen möchte. Bleib auf dem Teppich. Du findest in Gott alles, was du brauchst und find dich mit Gott auch ab. Das reicht dir, denn er hat alles, was du brauchst. Die Leute haben nicht alles, was du brauchst. Der Pastor, die Gemeinde hat nicht alles, was du brauchst, aber er hat alles, was du brauchst. Wer Gott hat, der lebt in einer anderen Welt, in einer anderen Zeit, unter anderen Umständen, in einem anderen System, völlig anderen System. Er überlebt auch ohne die Dinge dieser Welt, die Welt, die Katastrophen, die Krisen. Er kann sich in der Trübsal sogar freuen. Paulus schreibt, freut euch der Trübsal und der Schwierigkeiten, der Spannung, der Probleme. Der kann Halleluja singen, mittendrin im Leid und alle großen Lieder, oder dass ich tausend Zungen hätte und andere und so weiter. Diese ganzen großen, herrlichen Lieder aus der Reformationszeit, die sind entstanden in Zeiten der Not, im 30-jährigen Krieg, wo die Häuser bis auf den Grund niederbrannten. Oder dass ich tausend Zungen hätte und einen tausendfachen Mund. Ich würde Gott loben, 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 loben. Das kann nur einer machen, der ein anderes Leben hat und nach einer anderen Art lebt. Wahre Gläubige leben in einer anderen Zeit und das ist die Ewigkeit und dort ist schon Ruhezeit. Wir sollen in diese Ruhe Gottes eingehen. Mir ist wohl. Dieses Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, wurde geschrieben von einem Rechtsanwalt in Amerika. Seine Familie, seine Frau und seine Kinder, die sind abgefahren vom Kontinent und sind nicht angekommen in Amerika, als sie alle ertrunken sind, Schiff untergegangen ist. Dann schreibt er, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Es gibt eine andere Ruhe, denn wenn du in Gott ruhst, du weißt, meine Lieben, die gehören zu mir, egal wo sie sind, ob sie leben oder gestorben sind, ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Also wir sind mit Gott verbunden, diesseits und jenseits, das ist also diese Welt eins, du kannst also in Gott ruhen. Ich weiß, mein Vati, meine Mutti, mein Bruder, meine Schwester, meine Tante, meine Oma, alle meine Lieben, die werde ich eines Tages wiedersehen. Warum rege ich mich das so auf? Was kann mir Tod und Teufel anhaben? Also du bleibst ruhig, wenn du Gott in dir hast, dann hast du ein Stück Ewigkeit. Und auch dir kann nichts passieren. Das Schlimmste, was dir passieren könnte, ist, dass du stirbst. Das wäre das Schlimmste, dass du nicht mehr da bist. Aber das ist gar kein Problem, wenn du nicht mehr da bist, bist du woanders. Du wirst irgendwo anders wieder weiter wursteln und wieder weiter krabbeln und wieder weiter kämpfen und wieder weiter dich bemühen. Du hast eine andere Welt und was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, das ist für dich bereitet drüben. Also, reg dich nicht so auf. Die Menschen können dir nicht mehr nehmen als das Leben. Wenn du Gott hast, und das ist, dass die Menschen sind arm, wenn sie nur das Leben nehmen. Denn du bist dann nachher drüben und hast das Sagen, das Kommando. Und dann bestimmst du nachher, wie es denen geht und lässt die nicht mehr schlafen. Und Gott rächt sich für dich, für diese Leute. So, wenn du in Gott bist, dann ruhst du von deinen Werken. Du lebst, du arbeitest ganz normal wie bisher weiter, strengst dich nicht an, denn du weißt, es ist alles geleistet, es ist alles schon vorgearbeitet. Der Heilige Geist ist mein Vorarbeiter, der stellt alles ein und ich muss nur an der Maschine bleiben und aufpassen, dass nichts passiert. So einfach geht es. Entdecke das christliche Leben, dass es nicht kompliziert ist. Im Vater Unser sprechen wir immer wieder, unser Vater, du weißt alles und so weiter, dieses Wort unser Vater, mein Vater. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit, nicht meins, aber er vertraut es dir. Wir stehen wie der Junge bei dem Vater, der verlorene Junge, der nach Hause kam, der steht ganz still da und der Vater sagt, hol den Ochsen, hol das Kleid, hol den Ring, hol das alles her, macht eine Fete, macht Musik und so weiter. Und dann kommt der Bruder nach Hause und spricht für den verlorenen Sohn bei dem Bruder. Also Gott ist es, der für uns Fürsprache einlegt. Und nicht nur beim Vater, weil wir gesündigt haben. Nein, Fürsprache legt er ein, wenn uns einer nicht annehmen will. Guck mal, dein Bruder, der war tot und ist lebendig geworden. Guck mal, freu dich doch mit mir mit wenigstens. Oder bringt ihm das beste Kleid. Das ist Fürsprache. Weißt du, die Fürsprache ist nur das ist ein bisschen mehr als nur Vater, vergib ihm, denn der weiß nicht, was er tut. Fürsprache ist, wenn der Herr sagt dem Vater oder dem Heiligen Geist oder den Engeln, mach das, mach das, mach das für den Betreffenden, für den Erlösten, der jetzt gerade nach Hause angekommen ist und noch halb nackt vor dem Thron Gottes steht und vielleicht manches vergessen hat oder verludert hat oder verlebt hat. Denn wir kommen alle nach Hause wie der verlorene Sohn, lass uns das gar nicht vormachen. Wir werden wie ein Brand aus dem Feuer gerettet. Wir werden wie ein Brand aus dem Feuer gerettet. Und du darfst ruhig ruhen. Ich habe mal eine Schwester beerdigt, die kam aus Russland, bekehrt sich mit etwa 80 Jahren und lebt nicht lange, stirbt und dann muss sie die Beerdigung halten. Und was ist so kompliziert, wenn die nicht einmal getauft ist? Die kam nicht, weil sie ist schon zu früh gestorben. Das ist also praktisch, sie kam nicht mehr zur Taufe. Sie konnte das alles nicht mehr mitmachen, was so ein normaler, durchschnittlicher Christ über sich ergehen lässt. Taufe und dass noch Dinge in Ordnung gebracht werden. Die kam von drüben und so weiter. Und dann stehe ich da und sage, lieber Gott, was soll ich predigen? Und da hat Gott zu mir gepredigt. Mehr als, was ich zu dieser Trauergemeinde sprechen konnte. Dann blättere ich so in der Bibel und da bleibt mein Augenmerk auf einer Bibelstelle stehen und er wird allen unseren Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Die liebe Schwester konnte gar nichts. Und ihr kommt im Himmel als halbnackt und der Herr wird ihren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. So geht's ihr, so geht's mir, so geht's uns allen. Ich muss mich also nicht anstrengen. Was passiert, wenn ich das nicht gemacht habe und das noch nicht gemacht habe und das noch nicht gemacht habe und das noch nicht gemacht habe? Er wird ausfüllen unseren Mangel mit seinem Reichtum. Vater, bringt ihm das beste Kleid oder Diener, bringt ihm das beste Kleid oder bringt ihm den Ring, bringt ihm Schuhe, macht ihr das und so weiter. Diese Vollendung ist Sache Gottes, nicht unsere Sache. Also, du darfst ruhig ruhen in Gott und du darfst gelassen deinen Weg gehen, fröhlich deine Straße ziehen, das Leben genießen und sagen, Halleluja, Lob und Dank, ist schon alles getan, ist schon alles vollbracht. So, du musst nichts machen. Der Vater sorgt weiter für dich und nimmt sich deine an. Und jetzt sorgt er, wo du schläfst und wie es mit dir weitergeht. Der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Das ist auch, was Gott macht. Also den Seinen gibt im Schlaf, er gibt eine tiefe Ruhe, einen inneren Frieden. Und das ist das Geheimnis des geistlichen Lebens, Ruhe in Gott, in seinen Armen. Wenn du etwas tust, du solltest immer tun, wenn du Ruhe hast. Immer wenn du diese innere Ruhe hast, diesen inneren Frieden. Also, wenn du eine Entscheidung zu treffen hast, frag dich, habe ich Frieden, habe ich keinen Frieden? Kann ich darüber schlafen? Oder bereitet es mir schlaflose Nächte? Und wenn es dir schlaflose Nächte bereitet, ist es nicht von Gott. Ich komme nachher zu sprechen. Also wenn du nicht schlafen kannst, wenn du aufgeregt bist, wenn du keine Ruhe hast, wenn Schweißausbruch hast, wenn Schilddrüse anfängt zu spinnen und wird verrückt und so weiter und Tabletten schlucken musst, dann ist es nicht vom Herrn gewesen, was du tust oder wie du da hineingeraten bist oder in was du hineingeraten bist. In der Gegenwart Gottes bekommt deine Seele Frieden. In der Gegenwart Gottes bekommt deine Seele Frieden. Du bist ruhig, still, deine Seele hat Urlaub. Er weiß, das ist vom Herrn, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Deine Seele atmet auf und dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Wenn deine Seele in diese Ruhe Gottes eingegangen ist, in der Gegenwart Gottes ist, dann kann dich nichts und niemand antasten. Da bist du geborgen. Niemand kann sich leisten, kann dir sagen ein böses Wort, selbst wenn er sagt, das kommt gar nicht an bei dir. Das prasselt runter wie bei der Gans das Wasser. Du stehst da und das hörst du nicht einmal, du überhörst diese dummen, bösen Worte, die die Leute reden, weil es deine Seele betrifft nicht. Ihr sollt stille sein, sagt der Herr, und ich will für euch streiten. Du sollst stille sein und dieses stille Sein lernen, und es muss gelernt werden, dieses stille Sein. Mund halten, das ist für die meisten Christen fällt es so schwer, Mund halten. Wenn Dinge passieren, die ihnen gegen den Strich gehen. Ruhig bleiben, wenn es nicht so läuft, wie sie sich vorgestellt haben. Wenn du in Gott bist, Kind Gottes bist, errettet bist, erlöst bist, dann hast du eine ganz andere, total andere Ausgangsposition. Eine total andere Ausgangsposition. Du bist auf der Tribüne und schaust zu, wie das alles so jetzt geordnet wird. Für dich kämpft Gott und nicht mehr du. Für dich arbeitet Gott und nicht mehr du. Die Weichen stellt Gott für dein Leben und nicht mehr du. Du bist nicht mehr der Macher, du bist der Zuschauer. Aus einer ganz anderen Position gehst du an die Sache ran. Gott ist der große Macher und er wird es alles wohl machen. Befiehl mir deine Wege, hoffe auf mich, ich mache alles wohl. Gott ist dieser Wohlmacher in deinem Leben. Und wenn es dir noch nicht wohl geht, lass doch Gott ein bisschen was tun und nimm ihm nicht die ganze Arbeit ab. Die meisten Menschen, die meinen, sie müssen Mutter Maria, Mutter Teresa sein und Heiliger Geist, Herr Jesus und Gott und so weiter, die müssen alles machen, wenn die Welt bricht zusammen. Nein, leb genauso weiter wie bisher. Und Gott hat alles geplant. Er ist der Schachmeister, der die Figuren an dem Platz platziert, wo sie sein sollten. Gott weiß, was du brauchst. Gott weiß, dass du Ruhe brauchst. Ich werde heute ein bisschen über Ruhe sprechen. Du brauchst Ruhe. Du brauchst Beruhigung und nicht Beruhigungstabletten, sondern der Heilige Geist ist der beste Beruhiger. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und der Heilige Geist ist der Tröster. Beruhigt sein, der beruhigt dich. Johannes, sei still, reg dich nicht so auf. Lass sie nehmen, gib's noch, trag's noch nach. Beruhige dich. Reg dich nicht über den Gottlosen auf, weil es ihm so gut geht. Da fängt es an. Du darfst also ruhig bleiben, wenn du siehst, die fahren immer mit neuen Autos vor, mit neuen Kleidern kommen sie daher, immer neue Häuser und so, sie können sich alles leisten und du nagst am Hungertuch. Wie geht's doch den Gottlosen so wohl? Beruhige dich. Gott wird dir das Ende der Gottlosen zeigen. Wenn er dir mal das Ende der Gottlosen zeigt, dann sagst du, danke Herr, ich will nichts von dem. Kannst behalten. Aber du siehst das Ende nicht. Und das Ende, der Gerechte, der muss viel leiden. Aber der Gerechte wird reich belohnt. Denk an Lazarus und den reichen Mann. Bei Gott darfst du dich abreagieren, ruhig werden, entspannt werden, gelassen werden. In Gott ist eine Ruhe vorhanden. Wenn du in Gott bist, denn Gott ruht von seinen Werken schon seit Jahrmillionen. Als er die Schöpfung vollendete, hat er Feierabend gemacht. Und seitdem hat Gott Schöpfer nichts mehr getan. Also beim Noah noch einen Fisch verschafft, so nebenbei, so ein paar Kleinigkeiten. Und der Herr verschaffte das, einen Rizinus machte noch, um seinen Diener da zu trösten und dem Diener zu helfen. Aber sonst war Gott in Ruhe. Gott ist ein Gott der Ruhe, ein Gott des Friedens. In 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 2. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt und tadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Er aber, der Gott des Friedens, der Ruhe, der Entspannung, bewahre euren Geist und eure Seele. Dein Geist und deine Seele müssen zur Ruhe kommen. Nicht immer, ich muss. Beim Kommunismus musst du, beim Sozialismus, Faschismus, Katholizismus oder weiß ich sonst noch was. Da musst du immer, bei diesen ganzen Ismen, auch in diesem Buch, die ganzen Ismen, du musst. Nein, du darfst Kind Gottes sein. Einfach Mensch. Ein ganz netter, harmloser Mensch, muss nicht superheilig sein. Die Superheiligen waren gar nicht so superheilig, die waren ganz normal. Und die haben das Normalste getan, was ihnen gerade vor die Hände kam. Die haben nicht gesucht, irgendwas Übergeistliches, sondern das Normale. Deine Seele bekommt Entlastung, wenn du in der Gegenwart Gottes hineinkommst. Wenn du dann auf diese Tribüne stehst und siehst, er macht das alles. Er aber, Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Nehmt euch ein bisschen auf Seite. Deshalb nimmt Gott manchmal Menschen auf die Seite, weil sie zu stressig sind. Sie werkeln so und arbeiten und schuften, wollen was beweisen. Lässt Gott sie mal ein paar Jahre krank werden. Und dann werden sie vernünftig. Viele Menschen, die sind nicht vernünftig, die machen sich kaputt, die arbeiten gegen Gott statt für Gott oder mit Gott oder durch Gott. Gott will, dass du unversehrt bleibst. An Seele, Geist und Leib. Und nicht nur an der Seele und nicht nur am Geist, sondern auch am Körper sollst du unversehrt bleiben, was es auch immer heißt. Unverletzt, nicht überfordert, gesund sollst du bleiben. Wenn deine Seele, dein Geist gesund ist, wird auch dein Körper mehr und mehr gesunden. Und darum erlaubt er dich, dass du kämpfst, sagt er, lasst mich kämpfen. Deshalb blockiert er dich, nimmt dich aus dem Verkehr manchmal. Und du bist erstaunt, warum zieht Gott mich aus dem Verkehr? Ich hatte noch so viel zu tun, weil du etwas beweisen wolltest den Menschen. Er hat seinen Sohn geschickt, es hat Engel bereit und sagt, ich kann dir helfen. Johannes, reg dich doch nicht so auf. Und ich gebe den Heiligen Geist und der hilft unserer Schwachheit sogar. Streng dich doch nicht so an. Lass mich arbeiten. Aber du machst dich kaputt, wenn du Gottes Arbeit tust. Denn du greifst hier in ein fremdes Amt, das dir gar nicht zusteht. Ja, verlass dich auf den Herrn. Er wird für dich die ganze Drecksarbeit erledigen. Ihr sollt stilles sein und ich will für euch streiten. Und du sollst unversehrt, untadelig bleiben bis an die Ankunft des Herrn Jesus Christus. Gott weiß, was für ein Gemächte du bist, wie schwach du bist, dass du das Wollen hast, aber das Vollbringen dir wieder fehlt. Gott weiß, wie schnell du überfordert bist, wie schnell dir die Luft ausgeht. Er weiß das alles. Das musst du ihm alles nicht erzählen und vormachen oder Mitleid suchen irgendwo. Weil Gott dich kennt, Gott sorgt, dass andere für dich eintreten. Pass auf, dass seine Engel den Befehl erhalten, hilf dem armen Mann in der Nazareth-Kirchstraße 51, der braucht Hilfe. Der braucht Inspiration. Der braucht das und so weiter. Und wenn du mit Gott rechnest, aus der Ruhe herauskommst, dann bist du ja geladen. Dann hast du all das, was du brauchst. Du hast Inspiration, du wirst nicht überfordert, du wirst nicht brennst nicht aus, diese ganze Burnout-Syndrome, was die Leute heute haben, ist, weil sie sich überfordern. Sie tun mehr, als was sie sollten. Sie ruhen nicht in Gott. So, und die Sorgen, die Engel sorgen, dass du da durchgeschleust wirst, dass du da durchkommst, dass du offene Türen findest, dass du nicht die Löcher in die Wand irgendwo schlagen musst und durchbrechen und einbrechen musst. Nein, Gott sorgt dafür, dass sich Türen öffnen, auch wenn es ein bisschen Umleitung gibt. Der Heilige Geist hilft deiner Schwachheit, auch wo du jetzt gerade drohst auszubrennen. Gott kennt dich und er erforscht dich. Und er weiß, der Heilige Geist weiß, was in dir ist, was du kannst und was du nicht kannst. Und er legt uns eine Last auf und er hilft uns zu tragen. Ich komme nachher noch auf diesen Punkt. Gott sorgt dafür, dass du in deinem Leben untadelig vor ihm bleibst. Vor allem, dass du deinen Körper Gott präsentieren kannst eines Tages, dass du Gott deine Seele präsentieren kannst und dass du Gott deinen Geist präsentieren kannst. Das ist untadelig sein vor Gott. Also dass Gott sagt, du, guck mal, dein Körper hast du geschont, deine Seele hast du geschont, deinen Geist hast du geschont. Und das hast du durchgebracht und noch was dazu gewonnen unter Umständen. Gott sorgt dafür, dass du keine krummen Wege gehst, keine dummen Sachen machst und nicht immer wieder ins Fettnäpfchen langst. Er bewahrt dich vor allem Übel. Du musst nur ruhig sein. Und plötzlich klopft er dir auf die Finger und hält die Hand zurück. Oder plötzlich hast du eine Blockade und du wunderst dich, mein Gott, warum habe ich diese Blockade da? Reg dich nicht über Blockaden in deinem Leben auf. Gott hat die Blockaden eingeplant in deinem Leben. Sonst machst du Dummheiten. Oder gehst in eine Falle. Der Heilige Geist bringt dich wieder so auf die richtige Spur. Und im Psalm 119 heißt es, erforsche mich Gott und erfahre mein Herz und sehe, wie ich meine. Und wenn ich auf dem verkehrten Weg bin, stellt mich auf dem richtigen Weg. Also die ganzen Kurskorrekturen, die kommen vom Himmel. Meistens denkst du, du bist richtig, aber der Vater im Himmel berechnet neu deinen Weg, wenn du dich verfahren hast und dich verirrt hast oder nicht dorthin gekommen bist, wo du hinkommen solltest. Gott sorgt immer, dass du immer das Richtige bekommst, das richtige Wort im richtigen Augenblick, dass der Pastor Matthäus immer die richtige Predigt für dich hat. Manche Leute regen sich auf und sagen, das haben wir heute gesprochen, das war unser Thema heute, das habe ich in der Bibel gelesen und genau das sagst du. Liest du Gedanken? Nein, ich lese nicht Gedanken, ich lese den Himmel. Und da lese ich, was der Herr für heute vorgesehen hat. Und dann weiß ich, was dein Problem ist. Wenn du Probleme hast, sag nicht mir die Probleme, sondern sag dem Boss im Himmel. Und mein Boss und dein Boss, das ist derselbe Boss. Und der weiß ganz genau, was hier gepredigt werden soll und was hier gemacht werden sollte. Viele Menschen sind so fromm, dass sie sich nicht einmal in Schlaf gönnen. Die machen ganze Nächte durch und dann wundern sich, wenn sie dann zappelig sind, schwach sind. Leute, Schlafen ist ein Teil unseres Lebens. Gott hat so geplant, dass du 8 Stunden arbeitest, 8 Stunden schläfst und 8 Stunden auf bist und 8 Stunden vielleicht nichts tust. Gott hat dein Leben so geplant. So, und Nacht ist von Gott eingesetzt. Das hat nicht der Teufel erfunden, die Nacht. Nacht ist von Gott und da solltest du schlafen nachts. Die Nacht ist zum Schlafen. Dein Körper braucht natürliche Ruhe, braucht natürliche Entspannung und nicht geistliche, religiöse Überspannung. Du wunderst dich, wenn nachher die Sicherungen bei dir durchbrennen. Überspannt, überfordert. Du brauchst Ruhe. Auch deine Seele und dein Geist müssen sich entspannen. Und das entspannen sie sich, wenn du nachts schläfst, und zwar sauber schläfst. Und nicht bis zum letzten Film anguckst und den ganzen Horrorgeschichten und Krimis und allen Spuk und so weiter und Geisterstunden über dich ergehen lässt. Nein, du solltest in dem Frieden Gottes mit Dankeschön einschlafen und dann schläfst ein und dann wirst du von Engeln nachts belehrt, kriegst frisches Wasser, frisches Brot. In Markus Kapitel 6, Vers 31, das ist das Evangelium aus dem Mund Jesu, und er sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte, hat er zu den Aposteln gesagt, und ruht ein wenig. Geht an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht genug Zeit zum Essen, die Jünger. Die waren so beschäftigt, so frommer Stress. Und der fromme Stress kann dich fertig machen. Pass auf vom frommen Stress. Deine Versammlung, deine Versammlung, deine Versammlung, deine Versammlung. Und du hast gar nichts verdaut. Verstehst du, du musst auch irgendwo verdauen, mal ruhen und schlafen. Und da heißt es, und sie hatten nicht einmal Zeit genug zum Essen. Wo hast du Zeit, um dich selbst zu sammeln, zu dir selber zu kommen? Dass du allein mit Gott redest und Zwiesprache hältst. Du brauchst auch diese Zeit, allein mit dir selber und mit Gott zu sein. Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein. Das war ein Teil der Ausbildung der Jünger Jesu. Das ist ein Teil des Evangeliums, das ist ein Teil des Christseins. Allein sein. Kannst du allein mit dir selber dich beschäftigen? allein sein mit dir selbst und mit Gott. Wer mit Jesus geht, für den arbeitet Gott und er kann ruhig die Einsamkeit mal suchen, so zwischendurch. Nicht, dass jetzt jemand sagt, ich muss Sabbatjahr machen. Das ist der größte Quatsch, den es gibt, so Sabbatjahr. In der Bibel finde ich so etwas nicht, Sabbatjahr. Du brauchst Stille. Du brauchst natürliche Ruhe. Wenn du das normal einhältst, permanent einhältst und einfach Zeit für dich und Gott nimmst und mal nur für dich und nicht immer für den Nächsten, Sozialarbeit, Suppenküche und Gefängnisbesuche und Missionsarbeit. Nein, für dich mal Zeit nehmen. Was tust du für dich? Jesus sagt, lass uns an einen einsamen Ort gehen, wo es keine Arbeit gibt, wo es keine Leute gibt, wo es keine Termine gibt und ruht eine Weile. Kannst du eine Weile ruhen? Du brauchst Zeit für dich selbst. Ruhe in Gott ist mein Thema heute. Ruhe in den Armen Gottes. Du brauchst Zeit, wo du mal mit dir selber mal abrechnest oder mal dein Leben Bilanz ziehst. Viele Menschen haben keine Zeit mehr, weil sie gar keine Zeit für sich nehmen. Und je mehr Zeit du dir für dich nimmst, desto mehr Zeit hast du nachher für alles andere, was du brauchst. Viele Menschen können sich nicht selbst beschäftigen, sind langweilig, wissen nicht, was sie anfangen sollen, was soll ich dann allein machen. Dann hören sie dumme Gedanken, sexuelle Anwandlungen und was weiß ich, was sie dann alles kriegen. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Die werden statt dass sie mit sich selber klarkommen, da werden sie mit aller möglichen Laster belastet. Dann sehen sie da ein Bild und da hören sie ein Stichwort und dann werden sie plötzlich belastet. Und anstatt dass sie sich entspannen in der Gegenwart Gottes, kommen sie mit Sünden belastet wieder raus aus dieser Küche oder aus dieser Kammer. Die Apostel waren damals zu beschäftigt mit Menschen. Sie haben keine Zeit mehr zum Essen und für nichts gehabt. Als Diener Gottes, es wird immer wieder zu tun geben. Also du wirst immer wieder Arbeit finden. Eine Mutter wird immer Arbeit finden. Du wirst immer kämpfen müssen. Dein Feind wird es immer geben. Der Teufel schläft nicht und hetzt einen. Du wirst immer Anfechtungen haben. Und du wirst auch mit dir selber zu kämpfen haben. Aber du musst auch sogar Abstand von dir selbst bekommen und sagen, Herr, ich bin jetzt mal allein. Nicht denken, nicht fühlen, gar nicht mehr. Nur doch, ich bin ganz allein für dich da. Ich will nur mit dir Gemeinschaft haben. Allein für dich und Gott. Und deshalb heißt es, wenn du in der Kammer gehst, schließ die Tür zu und lass niemand rein. Und niemand soll reingehen. Und wenn du betest, sorg dafür, dass deine Tür zu ist. Telefon abgeklemmt, Fernseher ausgeschaltet, Hände ausgeschaltet und sonst irgendwas anderes noch. Erst aus der Ruhe heraus kannst du richtig handeln. Und Gott sei Dank, dem Volke Gottes ist eine Ruhe vorhanden. Diese Kammer, dieses Verborgene. Und so stark wie du im Verborgenen bist, so stark bist du auch draußen. Jesus sagte, einige von euch brauchen eine einsame Stätte. Also hier, ruht ein wenig. Du brauchst einen Ort, wo du abschalten kannst. Und zwar völlig abschalten kannst. Wo dich niemand erreichen kann, wo du nicht angesprochen werden kannst, wo von dir nichts und niemand was verlangen kann, mach das, mach das, mach das oder so weiter, wo du nicht gefordert wirst und wo du du sein kannst. Du brauchst so eine Stätte, eine einsame Stätte. Vielleicht muss es die Wüste für dich sein, wer weiß es. Die wahre Gemeinde sollte solch ein Ort für dich sein, wo du entspannt bist, wo du ja, dich geben kannst, lachen kannst, weinen kannst, wie du willst. Und ich denke, in dieser Gemeinde kannst du dich ein bisschen ausruhen, wenigstens für Zeit lang, für ein paar Augenblicke, dass du einfach sagst, ich kann hier Mensch sein. Ich kann sitzen bleiben, wenn ich sitzen will, ich kann stehen, wenn ich stehen will, ich kann singen, wenn ich singen will. Und hier gelten nicht die ganzen Ismen, du musst. Und wenn du genau meinen Predigten aufgepasst hast und sorgfältig sie gehört hast, dann wirst du gemerkt haben, ich fordere nicht, ich erkläre nur, so könntest du machen. Aber machen musst du es dafür selber. Da wird nichts gefordert. Und ein gesundes Wachstum ist nicht, jetzt wächst Johannes. Nein, du wächst von selber. Automatisch, wenn du gesunde Ernährung hast, wenn du gesund, die Luft sauber ist, wenn genug Wasser und Nahrung da ist und so weiter und eine gute Umgebung da ist, du wächst von selber. Wenn Liebe da ist, wächst du von selber. Draußen, da hast du die Herausforderungen. Hier wirst du aufgemöbelt, aufgepäppelt, dir wird unter die Arme gegriffen und draußen kämpfst du nachher. Hier ist so etwas wie eine Reha, da wirst du wieder hergestellt. So mit deinen, von deinen Verletzungen, hier hörst du ein paar gute Gedanken, kriegst ein Trostpflaster. Dir wird gesagt, der Herr vergibt dir deine Sünden, der Herr trägt dich, der Herr ist für dich, der Herr streitet für dich. Das hörst du und das nimmst du mit als Rema, als Inspiration für dein Leben draußen. Das ist Reha hier mit Rema. Rema ist für Reha da, dass du so wiederhergestellt wirst, dass du das, was der Teufel gefressen hat, dir wieder erstattet wird. Hier sollen dich die Frommen in Ruhe lassen, auf jeden Fall. Also ich erlaube nicht, dass in dieser Gemeinde jemand kommt und sagt, das musst du machen. Nein, wenn der Heilige Geist dir das nicht zeigt, was du machen solltest, dann lass es bleiben. Der Heilige Geist muss dir zeigen, ob du barfuß hier im Gottesdienst bist oder Schuhe anlässt, Kopf bedeckst oder nicht bedeckst oder was. Du musst deine eigene Identität hier finden und es darfst so sein, wie Gott dich berufen hat. Und ich darf niemanden verbiegen und stressen und fordern und so weiter. Du brauchst Ruhe. Das ist so ein Ruheplatz, so eine Oase. Viele Menschen haben sich übernommen und wundern sich, warum sie nichts leisten in ihrem Leben. Auch der liebe Prophet Elia, der war so eifrig und dachte, ich muss Reformation, ich muss das ganze Volk bekehren. Du musst das ganze Volk nicht bekehren, der Herr macht es. Das Feuer vom Himmel macht es. Und der Elia dachte, ich. Nimm dich nicht so wichtig. Ruhe ein wenig. Nimm Abstand von dir selber heute Abend. In 1. Könige 19 von Vers 5, da heißt es von Elia, und er war so erschöpft von diesem Kampf da auf dem Karmel, der hat vorher schon 800 Baalspriester abgeschlachtet, dann den Altar dem Herrn gebaut und den Ochsen geschlachtet. Schlachtet du mal einen Ochse innerhalb von ein paar Stunden und zerlege es ihm und mach das alles so biblisch, dass es in biblischer Ordnung ist. Das alles hat der gute Elia selber gemacht, hat niemand ihm geholfen groß. Also, und wenn du alles allein machst, wundere dich nicht, wenn du nachher fix und fertig bist. Und Elia ist erschöpft und da kommen nachher die Jezebel, die Königin, anzugucken, was da angerichtet worden ist. Dann sagt sie, und hör mal Elia, morgen rollt dein Kopf. Morgen geht es dir an den Kragen. Morgen bist du dran. Und es hat gereicht. So ein kleiner Schubs, so ein kleiner Stachel hat gereicht. Und manchmal reicht es, wenn du überfordert bist, reicht dir eine Kleinigkeit, eine Lappalie, eine Mücke, bringt dich schon zum Rasen. 1. Könige 19, Vers 5, und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und du musst vorstellen, was er da, also dort einschlief. Dann sagte Herr, ich bin nicht besser, lass mich sterben. Hier, das ist der Grund, wo die ganzen Depressionen herkommen. Wenn die Leute sich nicht die Ruhe gönnen und sich überfordern, auch geistlich überfordern und übernehmen, dann kriegen sie Depressionen zu guter Letzt. Und so da. Und da lag der und sagte, ich will sterben, Gott, lass mich sterben. Aber Gott lässt einen nicht so schnell sterben, wie er möchte. Und die, die sterben wollen, die leben lang. Und die lang leben wollen, die sterben schnell. So, du kannst raussuchen. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührt ihn an und sprach, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinem Haupt lag ein geröstetes Brot und ein Krug Wasser. Du siehst also, wie Gott sorgt. Der ist depressiv, schwermütig, haut ab, gibt sich auf, will nicht mehr leben, hat Depressionen. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder hin zum Schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und berührte ihn und sprach, steh auf, Elia, und iss, denn du hast einen ganz weiten Weg noch vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Also wenn du von Gott gestärkt bist, aus der Ruhe Gottes herauskommst, kannst 40 Tage gehen, passiert nichts. Hast so viel Energie. Aber die meisten Leute haben keine geistliche Energie, keine Kraft, weil sie sich keine Ruhe gönnen. Den Heiligen Geist empfingen die Apostel, nachdem sie 10 Tage zusammen gemütlich beieinander waren. Das war die Bibelwoche. 10 Tage saßen sie einmütig beieinander. Und als der 10. Tag war, kam der Heilige Geist mit einem großen Brausen und sie wurden alle erfüllt und die hatten alle Kraft. Und das begann mit der Ruhe. Bestimmt am Anfang war das, Petrus, du bist schuld. Hättest du unseren Heiland nicht verleugnet, wäre unser Heiland heute noch am Leben. Und ich kann mir vorstellen, zuerst haben sie die ganze Schuldfragen aufgegeben. Du brauchst also, wenn du in der Ruhe Gottes eingehst, zuerst einmal musst Abstand von allem bekommen. Und erst aus dieser Ruhe heraus, als sie nachher nichts mehr zu sagen und nichts mehr vorzuwerfen hatten und einander vergeben haben und als sie einander versöhnt hatten, da fiel der Heilige Geist nachher. Verstehst du, 10 Tage Ruhepause. Und auch hier dieser Elia, der Engel muss ihm 2-mal hinterherlaufen und sagen, guck mal Elia, iss. Und es scheint vielleicht manchmal ungeistig, wenn man sagt, Leute, und manche, wenn sie jetzt die Predigt hier hören, die sagen, das ist ungeistig. Man tut es, sagt jetzt, du sollst Pause machen, in Urlaub gehen oder du sollst jetzt mehr essen. Oder hier, wie der Engel sagt, Elia, iss und trink. Und zwar sogar zweimal. Und warum sagt der Engel hier zweimal? Weil du musst mehr haben, als du gibst. Du musst mehr haben, als was du gibst. Also du musst mehr gegessen haben. Wenn du gibst, ich bereite mich für so lange Predigt von einigen Stunden, aber halten, das passt mir gerade in einer Stunde. Und so weiter. Ich muss mehr Material haben in der Vorbereitung, als das, was ich gebe. Und genauso ist es, du musst mehr essen, mehr können, als was du von dir gibst. Die meisten Probleme ist, dass die Leute zu wenig haben. Auch die geistlichen Probleme. Dein Körper hat nicht diese Widerstandskraft, weil du zu wenig gegessen hast oder falsch gegessen hast. Und du überforderst dich. Und wie überfordert man sich heute? Indem man zu viel schluckt und es nicht Gott abgibt. Du brauchst auch Zeit, wo du, wenn du böse Worte hörst, bösen Menschen begegnest, dass du Gott abgibst. Du musst Abstand von der ganzen Geschichte finden, mal eine Nacht drüber schlafen. Aber du denkst, du musst sofort handeln, gleich noch sofort auf der Stelle anrufen und einen Brief schreiben. Nein, schlaf mal eine Nacht. In der Bibel, wenn Menschen Gott begegneten, die haben 7 Tage zuerst mal sich innerlich vorbereitet, bevor sie auf Gott gehört, bevor Gott zu ihnen gesprochen hat, bevor sie auf Gott gehört hat. So, die überfordern sich. Wie überfordert man sich? Viele Leute hören viel zu viel. Dir geht nichts viel, es geht sie gar nichts an. Du bist viel zu viel informiert. Du glaubst viel zu viel. Du glaubst Dinge, die du gar nicht glauben müsstest. Das ist Blödsinn. Du solltest nur das glauben, was du glauben solltest, was Gott dir erklärt. Die Bibelstellen verstehen dir, er dir offenbart und erschließt. Viele Leute beschäftigen sich mit Dingen, die für sie gar nichts betrifft. Ängstigen sich damit noch, mischen sich in Angelegenheiten ein, die sie nicht angehen, denken viel zu viel. Deshalb dieses Buch, was ich euch empfohlen habe, kauft dieses Buch, liest es durch, arbeitet es durch, damit ihr nicht in diesem Endzeitwahn hineingeratet. Diese Dinge werden kommen, aber du sollst ruhig bleiben. Und wenn 1.000 auf der Seite fallen und 10.000 auf der Seite, dich, Psalm 91, soll es nicht treffen. Bitte, der Herr ist dein Schild und dein Schirm. Dich soll es nicht treffen. Wenn, du musst nur in Gott ruhen und wissen, ich bin von allen Seiten von Gott rundum umgeben. Aber viele Leute, die denken viel zu viel und verstehen viel zu wenig darum. Andere, die möchten überall da sein. Du musst nicht überall da sein. Der Herr muss dir zeigen, wo dein Platz, wo dein Zuhause ist. Und vielleicht gehst du nur ein einziges Mal im Gottesdienst, aber das dann richtig verdaust und verarbeitest und setzt um und verwirklichst. Viele nehmen sich viel zu viel vor. Du sollst dich nicht viel zu viel vornehmen. Das überfordert dich. Tu nur das, was dir vor der Hand kommt. Plan nicht für übermorgen und so weiter. Jesus sagt, sorgt euch nicht über diese Dinge. Alles mitzumachen und alles mitzunehmen, das ist Überforderung. Ruht ein wenig. Kürzen. Weniger ist manchmal mehr. Weniger ist mehr. Lass uns darüber nachdenken. Wenn deine Seele nicht mehr mitkommt, wirst du nicht mehr gesund. Dann muss der Körper warten, hier bleiben, bis die Seele nachgekommen ist. Jesus würde einigen Christen heute sagen, Leute, ihr braucht eine doppelte Portion Schlaf heute. Spurgeon verfiel einmal, als es in seiner Kirche mal brannte, durch ein dummes Geschwätz. Da riefen sie von der Empore in einer vollbesetzten Kirche mit 10.000 Leuten damals in London. Dann riefen sie Feuer und Leute gerieten in Panik und da wurden einige Leute zu Tode getrampelt in dieser Panik, in diesem Gottesdienst. Und dann hat Spurgeon gesagt, in meinem Gottesdienst sind Leute zu Tode gekommen und bekamen Depressionen. Und dann betete der Herr, hilf mir aus dieser Depression rauszukommen, steh mir bei. Und weißt du, wie Gott ihm geholfen hat? Er ist in einem tiefen Schlaf gefallen, 48 Stunden durchgeschlafen. Und als er dann fertig war, war die Depression auch wie verflogen. 48 Stunden, ein Tiefschlaf. Du brauchst einen Tiefschlaf. Und dann bist du gesund von deiner Depression. Und er war aufgerichtet wieder. Und hat schon aufgepasst, dass er nicht nächstes Mal auf dummes Geschwätz hört, Feuer und sagt, Leute, beruhigt euch. So, du brauchst eine gute Portion Schlaf. Komisch, dass ich das sage heute. Die meisten Leute sind nur deshalb erschöpft, weil sie keine Ruhe sich gönnen. Sie sind aufgelöst, aufgeregt, rennen hinter jedem Evangelisten her, hinter jedem Seminar und besuchen das und so weiter und schaffen nicht die innersten Probleme ihres Lebens. Sie schaffen nicht mal ihr Haushalt. Sie schaffen gar nichts mehr. Die meisten Messies ist, weil sie zu viel haben. Die denken, das ist wichtig und das ist wichtig und das ist wichtig. Was ist wichtig? Du bist wichtig. Die meisten Leute haben nicht begriffen, dass sie selber wichtig sind. So, schaltet ab, sagt er, ruht ein wenig. Pausen in der Musik sind sehr wichtig. Stell dir mal vor, du spürst permanent durch, nonstop. Aber in der Musik sind Pausen wichtig, um Atem zu holen, Blatt umzuschlagen oder was auch immer ist. Ruhe ein wenig. Auch in deinem geistlichen Leben. Dein Leben wird viel, viel schöner, wenn du Pausen einlegst. Seela steht in der Bibel, bei den Psalmen immer wieder, wenn dort heißt es. Also das ist, was eine Seela ist, weiß kein Mensch bis heute. Und die ganzen Bibelausleger diskutieren, was könnte Seela sein. Aber es ist einfach eine Pause, hat man das also hingenommen. Pause, anderes Blatt. Pausen sind im Leben sehr wichtig. Leg Pausen ein. Maria saß zu den Füßen Jesu, hört auf die Worte Jesu, hat die Ruhe weg. Sie wusste, es wird irgendwie weitergehen. Sie lässt sich von ihrer Schwester Martha nicht stressen. Und sie hat das gute Teil erwählt, weil sie ruhig war, sie hat zugehört. Und wichtig ist, wie ruht man in Gott? Was du tust, das tue ganz. Versuche nicht heute Abend hier zu sitzen und schon dein Auto verkaufst oder dass du hier sitzt und schon vermählst dich oder Großmutter beerdigst. Wenn du hier bist, dann bist du hier und wenn du die Großmutter beerdigst, beerdigst die Großmutter. Also was du machst, mach immer ganz. Also nicht, dass deine Gedanken, und das ist nämlich das große Problem, die meisten Leute können sich heute in dieser massengestressten Gesellschaft, mediengestressten Gesellschaft, können nicht mehr ruhig bleiben, die zappeln immer. Schon das nächste Programm, sobald es nur eine kleine Pause kommt, sobald gleich das nächste. Ruhe. Denk nicht was anderes, denk heute an mich und hör mich heute Abend. Und das andere kannst du nachher auf dem Nachhauseweg nachdenken, was hat er eigentlich gewollt. Oder wann sagt er Amen? Wenn es Amen gesagt worden ist, dann ist es Amen gesagt worden. Also, versuch nicht drei Sachen auf einmal zu machen. Das ist das größte Problem des modernen Menschen. Der ist mit der Natur nicht mehr verbunden, der ist mit sich selbst nicht mehr verbunden, der ist mit der Welt nicht mehr verbunden, der ist mit nichts mehr verbunden. Konzentrier dich auf das Wesentliche. Was ist wichtig, was ist die Hauptsache und was ist Nebensache? Überforderung ist das große Problem. Israel geriet in der Gefangenschaft nur aus dem einzigen Grund, 70 Jahre, weil sie die Sabbate nicht gehalten haben. Viele Menschen werden krank, weil sie die Sabbate nicht halten. Ich bin jetzt kein Adventist, aber du solltest in deinem Leben eine Pause einlegen. Das rächt sich bitter. In der Französischen Revolution, da kamen die Atheisten, die haben gesagt, was, 7 Tage, das ist eine ungerade Zahl. 10 Tage, dekadenweise, haben sie dann die Woche eingeteilt. Aber die Leute sind alle gestresst und Nervenbündel gewesen, dass man wieder zurückging auf die 7-Tage-Woche. Gott hat gewusst, warum er 7 Tage gesagt hat. 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. Tag sollst du ruhen. Israel hatte jeden Monat Festtag und in dem Monat, wo sie keinen Festtag hatten, das sind die schlechtesten Monate in Israel gewesen, da sind jüdische Tragödien passiert, da sind die Pogrome gekommen, da ist der Tempel zerstört worden. Alles in dieser Zeit, wo sie keinen Festtag hatten. Wenn du in deinem Leben keinen Festtag hast, gibt es Katastrophen und die sind schon vorprogrammiert. Deshalb legt ihr so eine Ruhepause, einen Festtag, den Gottesdienst und sie feierten den Gottesdienst. Auch der Gottesdienst sollte für dich ein Festtag sein. Zieh das beste Kleid an und du kommst in den Gottesdienst. Wir feiern Gottesdienst, wir wollen Gott begegnen. Wenn du in Gott ruhst, kann draußen die Welt von dir aus untergehen. Du weißt, ich bin geborgen, der Herr bringt die Seinen durch. Dann bist du kreativ, wenn du in Gott ruhst, bist entspannt und erst aus der Ruhe heraus kannst du produktiv sein in deinem Leben. Du brauchst also diese Regenerierung in deinem Leben. Du brauchst, heute ist heute und musst nicht für morgen sorgen, aber das, was du heute tust, tue ganz und morgen ist wieder ein neuer Tag und seine Güte ist alle Morgen neu. Du fängst morgen wieder mit neuem Schwung an. Lass dich nicht versklaven von dem ganzen Leistungsdruck. Das muss ich erledigen, das muss ich erledigen. Schreib auf, was du erledigen musst, damit du es nicht vergisst. Der Teufel ist so raffiniert, der beschäftigt die ganze Zeit, das darfst du nicht vergessen, das darfst du nicht vergessen. Wenn ich bete, da kriege ich die tollsten Gedanken. Das darfst du nicht vergessen, das darfst du nicht vergessen, das darfst du nicht vergessen. Ich werde wahnsinnig beim Beten. Aber weißt du, ich strick's den Teufel jetzt aus inzwischen. Ich nehme einen Zettel und schreibe mir auf und dann kann er nicht mehr kommen zum nächsten Mal. Und das darfst du nicht vergessen, sage ich, hör mal, mein Freund, ich habe es aufgeschrieben. Ich werde es nicht vergessen, ganz gewiss nicht. Und du solltest einen Zettel, Notizblock dabei haben, wenn du betest, denn das ist ganz wichtig, denn sonst, das darfst du nicht vergessen, das darfst du nicht vergessen, das darfst du nicht vergessen. Wenn du mit Gott redest, du hast für ihn keine Zeit, du schreibst auf, dass du es nicht vergisst und dann ist es okay, dann weißt du es. Und dann wirst, wenn wir fertig sind, wir werden dann nachher miteinander sprechen. Ruhe in Gott, das ist, dass du vorbereitete Werke tust, also das ist alles schon vorgearbeitet, vorgekocht, du musst es nur aufmachen und warm machen. Ganz schnell, ganz einfach. Wer in Gott ruht, sorgt sich nicht, macht sich keine Gedanken um seine Zukunft bzw. seine Ewigkeit, der sitzt am gedeckten Tisch, der Herr wird es geben, kommt Zeit, kommt Rat. Und wenn Gott uns eine Aufgabe gibt, gibt uns auch die Fähigkeit dazu. Du musst nicht sagen, kann ich das nicht. Wenn Gott sagt, mach das, dann kannst du das, dann traut er dir was zu. Also wenn du in Gott ruhst, wisse, ich lebe aus Gott heraus. Ruhe in Gott und wisse, mein Vater hat alles geplant, hat alles unter Kontrolle, hat alles im Griff. Er weiß, die nächste Station, wo ich als nächstes hinkomme, wo es Wasser gibt und Brot gibt. Ruhe in Gott. Lass dich einfach vom Herrn leiten. Das ist so wichtig, dass du geleitet wirst, geistgeleitet. Denn welche der Geist Gottes leitet, die sind Gotteskinder. Du brauchst also, um wirklich vorwärts zu kommen, die Geistesleitung. Ruhe in Gott und dann stehst du immer unter seinem Schutz. Wer in Gott ruht, den bringt nichts mehr aus der Fassung. Puh, die können sich totschlagen von mir aus. Ich schaue zu, mich stört es nicht. Lass die Gottlosen machen, was sie machen, was sie vorhaben und so weiter. Da regst du dich nicht auf. Natürlich könntest du dich jetzt über alles aufregen. Ich könnte jeden Tag 10 Leserbriefe schreiben und 10 Protestanrufe machen, was so in der Welt passiert. Aber ich tue nur das, was Gott mir sagt. Und deshalb ist, wenn du unter Gott stehst, mit Gott lebst, wirst du nur das tun, was wirklich effektiv ist, wozu du beauftragt, befähigt bist, wo Gott dich segnet und du tust nicht Dinge, die Gott nicht segnet. Und ich habe das einfach in meinem Leben gelernt. Einfach, weißt du, du musst nicht überall auf jeder Hochzeit tanzen. Ich war eingeladen, in München im Gefängnis zu predigen. Und irgendwie habe ich gesagt, München, Heilbronn, das sind zu viele Kilometer, muss ich fahren. Nur für ein paar Mannequins, wer weiß, wie viele Leute da kommen werden im Gefängnis. Ich habe gehört, dass wenn der evangelische Pfarrer ist, dass kaum jemand kommt. Und dann stehst du allein und fährst aber so weit. Und dann habe ich so für mich gedacht, damals Gefängnis im Stadlerheim in München, ich war eingeladen vom evangelischen Pfarrer. Und habe ich gesagt, nee, danke, ich fahre nicht, ist egal. Ist natürlich für manche ein Privileg, im Gefängnis predigen zu dürfen, im Gefängnis zu dienen, Gefangenen und so weiter. Aber nicht getan. Habe ich meiner Frau gesagt, ich werde nicht nach München fahren und nicht im Gefängnis predigen. Und dann hat sie gesagt, was hätte Jesus, was würde Jesus machen? Und ich wusste schon, was Jesus macht. Ich war gefangen und habe mich nicht besucht. Vielleicht ist Jesus im Gefängnis und vielleicht hätte ich dort ein Segen sein können. Aber dann habe ich nachgedacht, Herr, und du solltest nachdenken. Und nachdenken ist Ruhe in Gott. Wenn dein Geist in Gottes Gegenwart tritt, habe nachgedacht, Herr. Und da steht es weiter, was du einer deiner geringsten, meiner geringsten Brüder gemacht hast, die im Gefängnis, das sind Diebe, Räuber, Mörder. Wer weiß, dass dort in Stadlerheim sitzen keine Christen im Gefängnis, sind alles Verbrecher. Aber meinen Brüdern, vielleicht, und damals gab es noch die Sowjetunion, Kommunismus etc., aber vielleicht sind Christen im Gefängnis. Und da sollt ich hingehen und das, was ihr einem meiner Brüder getan habt. Warum wir manchmal keine Ruhe haben und uns stressen lassen, ist, weil wir die Bibel nicht aufmerksam lesen. Wir lesen so flüchtig die Bibel, also die Armen, den Geringsten. Aber meinen Geringsten, meinen Brüdern. Dann habe ich gesagt, was mache ich? Habe ich Amnesty International angeschrieben oder angerufen. Haben Sie irgendeinen verfolgten Christen, für die Sie sich einsetzen, für die ich mich einsetzen könnte? Und dann sagte, ja, wir haben hier einen, aber wissen Sie, das ist was Komisches, wir wissen gar nicht, was das ist. Das ist Sekte muss es sein wahrscheinlich. Der Mann ist im Gefängnis in Sofia, in Bulgarien und so weiter. 2 Kinder, 42 Jahre alt. Da habe ich gesagt, geben Sie mir, das klingt sehr gut. Geben Sie mir diesen Fall und habe mich für diesen Fall eingesetzt. Und was ist passiert? Ich habe hunderte von Briefe geschrieben, mich engagiert für diesen Fall, weil ich war damals auch so an die 40 und auch ein paar Kinder gehabt und konnte mich so richtig identifizieren mit diesem Mann und habe gar nicht gekannt, habe mich für diesen Pavel Ignatow eingesetzt und Genscher flog dann zum Schiffkor und hat dort ein Gespräch gehabt. 3 Tage später kriege ich vom Außenministerium hier oder Bundesministerium, Außenministerium kriege ich die Nachricht, Herr Pavel Ignatow und 2 andere Kollegen sind frei. Und Stanislav, der hier kommt mit Stentons, ist einer davon, der frei geworden ist. Und auch in diesem Ding, ich habe gar nicht für 3 gekämpft, ich habe nur für diesen Pavel gekämpft, weil ich nur seinen Namen hatte von der Amnesty International. Aber du siehst, wenn Gott einen zeigt, dann hast du Erfolg, bist effektiv und du musst nicht hinter jedem Kunst und Müller nachlaufen. Du arbeitest zielgerichtet. Und deshalb sind so viele Menschen, die keinen Erfolg haben, weil sie da was anfangen, da was anfangen, da und überall mitmachen und nichts Konkretes. Ruhe in Gott und du handelst konkret. So, die sind frei. Und er wurde freigelassen und wie ein Wunder, konnte nicht verstehen, was so passiert. Zuerst mal im Knast, für immer verurteilt und nie ohne vernünftigen Urteil und dann sofort freigelassen. Wer in der Ruhe Gottes ist, der muss nicht nach jedem Geschrei und Panik machen und so weiter und jeder Katastrophe gleich nachrennen. Gott muss uns zeigen, effektiv kannst du hier sein. Das ist dein Platz. Da will ich dich haben. Und das sind schon vorbereitete Werke und plötzlich kommst du, Mensch, das könnte ich sein. Also mir war es so, Johannes, du könntest jetzt in Sofia im Gefängnis liegen und sitzen und so weiter. Und für dich ist niemand da, wo sich eintritt. Und das Schlimmste war noch, da waren wir Pastor der Gemeinde Gottes, der Pfingstgemeinde sogar. Und die Verwandten aus Helsinki haben mir dann die Nachricht mitgebracht und mitgeteilt und gesagt, ja, der ist wirklich frei, das ist wie ein Wunder. Und wir sind begeistert. Du siehst also, wie Gott plötzlich führt. Plötzlich, du kannst dich mit einer Sache identifizieren. Wenn du die Ruhe Gottes hast und den Frieden Gottes hast, dann gehst du auf eine Sache zu und du sagst, das könnte ich sein. Und dann arbeitest du stellvertretend für jemand anders. Und zerarbeitest dich nicht in der Menge von der ganzen Welt. Du musst also nicht Mutter Maria und Mutter Teresa sein. Du darfst du sein und du musst nicht frömmer sein, als der Heiland ist. Und wenn Gott dir die Last nicht auflegt, und du dir eine Last aufbürdest, das war die Last vom Teufel. Aber ich komme noch darüber zu sprechen, dass der Teufel auch die Menschen belastet, und zwar ganz massiv. Die Ruhe Gottes ist nicht, dass wir kämpfen, sondern er kämpft, er dirigiert uns, er steuert uns, er bringt uns dorthin, wo wir hin sollten. Er bringt uns zur Ruhe. Er sagt, setz dich, ruht ein wenig. Und der Herr Jesus, als er auch diese große Bergpredigt hielt und die Brotvermehrung vollbrachte, er hat die Leute sich setzen lassen. 50-50, so im Quadrat. Setzt euch. Gott tut keine Wunder, solange wir nicht zur Ruhe gekommen sind. Erst wenn du dich gesetzt hast. Wenn das Wasser still geworden ist, kannst du dein Spiegelbild sehen. Du musst dich setzen. Die meisten Leute sitzen nicht, die rennen. Oh, Heiland. Oh, Herr Jesus. Oh, Heiliger Geist. Und die sind ständig in Bewegung. Der ganze Anbetungszirkus, in aller Liebe. Anbetung ist schön und gut. Aber weißt du, oh Halleluja, Gott, oh mächtiger Vater. Vergiss es, du sollst dich setzen und nicht so viel schnattern und noch nicht so viel tun. Lass Gott für dich arbeiten. Ruhet ein wenig, hat er gesagt. Du kannst viel mehr in deinem Leben vollbringen und Gott kann in deinem Leben viel mehr vollbringen. Tausende werden durch dich satt werden. Setzt euch. Wer hat hier ein Stückchen Brot, ein Krümel wenigstens? Und dann kommt dieser Junge nach vorne und sagt, ich. Und dann nimmt der Herr Jesus diese Brote und verteilt. Und solange eine Unruhe herrscht, solange die Leute nervös sind, kann der Junge nicht gefunden werden, denn der spielt irgendwo. Der hat andere Gedanken im Kopf. Und der Herr kann dann die richtige Person am richtigen Platz bringen, mit den richtigen Mitteln, in der richtigen Funktion. Setzt euch zuerst mal. Du musst vorstellen, wie die dann gesessen sind, so in Ordnung. Und der Teufel kann uns zerstören, wenn in unserem Leben keine Ordnung ist. Die meisten Leute haben Angst vor Flüche. Ich habe keine Angst vor Flüche. Flüche können bei mir nicht wirken, weil ich in der Ruhe Gottes bin und in dem Schutz des Höchsten bin. Bileam sollte Israel verfluchen, aber er sagt, ich kann nicht verfluchen. Schau runter, Balak, schau runter. Die sind so in einer wunderbaren Ordnung. 3, 3, 3, 3. Die 12 Stämme, die sind mitten um die ganze Bundeslade versammelt, die sind in einer göttlichen Ordnung. Und solange diese göttliche Ordnung und jeder seinen Platz weiß und jeder an seinem Platz ist und jeder da ruhig ist, kann ich nicht. Aber wenn du nicht ruhig bist, nervös bist, gestresst bist, dann bist du im Körper schwach und dann bist du anfällig für allen möglichen Spuk. Spare diese ganze Mühe mit den ganzen Befreiungsdiensten, die sind gut und recht, aber spare die ganze Arbeit. Komm in der Ruhe Gottes. Und dann hat der Teufel nichts mehr zu sagen bei dir. So, da 50, da 50, da 50. So richtig schön Ordnung, dass die Apostel auch durchgehen können und das Brot verteilen können. Denn das Wunder muss irgendwie durchkommen zu dir. Und das Wunder kommt nicht zu dir durch, weil nicht Ruhe da ist. Springt nicht hin und her. Jeder kriegt seinen Happen. Jeder wird satt werden. Jeder wird bedient werden. Aber komm in die Ruhe. Du brauchst diesen ruhenden Pol. Ruhe ist die erste große christliche Erfahrung im geistlichen Leben. Diese Heilsgewissheit. mir sind meine Sünden vergeben. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Die Schlacht ist gewonnen zu meinem Gunsten. Das ist das Erste, was du im christlichen Leben als Erstes erlebst. Und plötzlich hast du in Jesus ein ruhiges Plätzchen gefunden. Dir ist die Schuld vergeben. Du hast Frieden. Denkst nicht mehr an das Negative. Du kannst ruhen, weil die Schuld ausgelöscht ist. Glücklich ist dieser Mensch. Die Stille vor dem Herrn ist eine ganz starke Sache. Die Stille vor dem Herrn. Das heißt nicht, dass du nicht sprichst. Im Gegenteil. Es kann sein, dass du sehr viel redest und reden musst. Aber dieses Warten auf Gott, das ist diese Ruhe. Einfach nicht nervös werden. Jetzt, die Welt wird nicht untergehen. Die Welt geht mit oder ohne mich genauso weiter wie bisher. Einfach ruhen in Gott. Sich nicht stressen lassen. Wenn du ins Heiligtum Gottes eingehst, darfst du nicht schwitzen. Hat Gott das verboten? Der Priester darf nicht schwitzen. Wenn du Gott dienst, es muss so frei sein, so locker sein, dass du keinen Angstschweiß hast und keinen Stressschweiß hast und keinen Schweiß hast, sondern ganz ruhig und gelassen. Ich weiß, es wird mir im richtigen Moment gegeben und du wirst erstaunt sein, was da alles passiert, wenn du Gott dienst. Und ich habe gelernt, Gott zu dienen. Ich war zeitlang selbstständig, habe eine Firma gehabt und zwei Gemeinden dazu. Und das war in Süddeutschland. Und manchmal ist es passiert, ich war so gestresst, war ich gestresst, wirklich, weil 17 Stunden, wenn du arbeitest und predigen musst, ich einfach lang ich rein im Bücherregal, nimm meine Bibel, weil ich wusste, morgens habe ich mich da vorbereitet, meine Andacht gehabt, nimm dieses Buch raus und geh in den Gottesdienst und mach vorne den Gottesdienst in meine Bibel, angebliche Bibel auf. Und was habe ich? Liederbuch vor mir. Und jetzt stand ich da, habe ich gesagt, Herr, was soll ich machen? Und weißt du, was Gott mich gelehrt hat? Eine Liedpredigt zu halten. Strophe 1, der Liederdichter, und ich schlage auf und halt meine Liedpredigt. Strophe 1, das war schon alles vorgearbeitet, ich habe es vorgelesen, habe gesagt, Geschwister, ist es nicht herrlich, was hier dieser Liederdichter sich gedacht hat? Der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Und ich bin manchmal erstaunt, wie Gott es wirkt. Und du solltest Gott arbeiten lassen in deiner Situation. Psalm 37, Vers 8. Alles ist stille vor dem Herrn. Alles wartet auf ihn. Ist es bei dir auch so? Dass alles bei dir still ist? Deine Seele, dein Geist, dein Körper, deine Nerven, dein Gefühl? Bist du schon in die Ruhe Gottes eingegangen, dass du ganz stille bist? Alles ruht vor dir. Nicht nur die Wälder. Nein, alles um dich. Alles. Du hörst deinen Puls. Ruhen, da wird nichts mehr gearbeitet. Weißt du, da fängt Sabbat an, da fängt Feiertag an, da fängt Ruhetag an. Da wird nicht mehr gedient, sondern jetzt sitze ich da und ich lasse mich bedienen. Es wird genossen, jetzt ist Feiertag. Und dann, wir machen nachher weiter. Aber jetzt ist Feiertag. Alle Welt ist stille vor dir, alles ruht vor dir, alles wartet auf dich. Jetzt warten wir auf Gott und wir müssen Zeit haben, wo wir auf Gott warten. In Gott ruhen, jetzt kommt er, der Präsident, der König und noch viel mehr als der König, der Herr des Universums. Alles ist stille, das ganze Geschnatter, das ganze Getue, alles was nicht ist, ist nicht, wird auch nicht sein. Je mehr er in seinem Tempel ist, je mehr er in dir ist, du bist der Tempel. Und unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Je mehr Gott in dir ist, desto mehr profitierst du. Desto mehr entfaltest du dich, desto mehr entwickelst du dich, desto gesünder bist du, desto glücklicher bist du. Gott in mir, wenn du dir dessen bewusst bist, der Schöpfer ist in mir. Alles ist still. Und jetzt müsst ihr Gelenke, ihr Glieder, ihr müsst jetzt ruhig sein vor dem Herrn. Nicht zappeln. Wer in Gott ruht, hat zu seinem Leben eine ganz andere Einstellung. Er kann sich freuen, weil er weiß, Gott ist im Allerheiligsten. Er ist in mir eingetreten. Wenn du in Gott bist, dann kann dich auch nichts mehr aus der Ruhe bringen. Jetzt bist du still. Jetzt wartest du auf ihn. Jetzt kommt er. Du hast schon seinen Wagen gesehen, wie er vorgefahren ist. Jesus sagt, alles, was ihr braucht, es wird euch gegeben werden. Alles wird euch gegeben werden. Alles. Psalm 119, Vers 176, letzter Psalm von diesem langen Psalm. Herr, ich bin wie ein verlorenes Schaf. Herr, suche mich, bring mich wieder zu dir. Herr, mach du das. Herr, ich bin wie ein verlorenes Schaf. Ich suche die Ruhe in dir, in dieser unruhigen Welt. Ich suche die Ruhe in dir, in den Armen des Vaters. Ich suche diese gute Anbindung, Vater, an dir. Und wenn du diese Anbindung an Gott hast, dann kann dich nichts aus der Fassung bringen. Auch die kritischen Zeiten nicht. Auch die Katastrophen, die Pleiten und Pannen und so weiter. Dann hast du immer Rückendeckung für dein Leben. Nichts kann dich stressen. Der Feind greift dich immer von hinten an. Aber der Herr will deine Rückendeckung sein. Von allen Seiten umgibst du mich. Rundum. Das ist in Gott ruhen. Auch hinten. Wenn ich Gott gehöre, bin ich sein Eigentum. Dann habe ich keine Angst vor Verlusten. Was soll's mir? Ich kann Gott nicht verlieren. Alles andere kann ich verlieren und ist mir egal auch. Keine Angst mehr vorm Sterben. Keine Angst mehr vor Fehler zu machen. Wenn du in Gott bist, hast du keine Angst mehr, irgendwie auszurutschen oder zu fallen, sich zu verirren, zu verlaufen. Ich bin unter der Führung und Leitung, unter Kontrolle des Herrn. Du ruhst. Dann weißt du ganz genau, ich bin in seiner Hand gezeichnet. Der weiß ganz genau, wer ich bin. Er weiß, wo ich wohne, wann ich Geburtstag habe, was mein Spitzname ist. Der weiß ja alles, was ich mag und was ich nicht mag. Und du wirst nichts vermissen, wenn du in Gott ruhst. Und er wird dich suchen, falls du dich verläufst, und zwar sehr intensiv. Und er zieht dich mit Seinen der Liebe wieder zurück aus dem Schlamassel. Er hat dich in seine Hand gezeichnet. Du bist geborgen in ihm. Der verlorene Sohn kehrte zurück und er hat seinen Vater wieder ganz neu entdeckt. Und als er nach Hause ankam, er hat ausgesorgt, der Junge, ausgehoben hat. Der hat alles gehabt, was er brauchte und bekam das, was er sogar nicht einmal hatte, einen Ring. Er ist wirklich also in Gott geborgen gewesen. Psalm 57, Vers 2. Denn bei dir birgt sich meine Seele. Im Schatten deiner Flügel berge ich mich, bis vorübergezogen ist das ganze Verderben. Denn bei dir birgt sich meine Seele. Psalm 57, 2. Bei dir ist die Seele geborgen. Und wenn die Seele geborgen ist, ist auch der Geist geborgen, ist auch der Körper geborgen. Heute wollen wir etwas von der Ruhe Gottes noch kurz anschauen. Aus der Ruhe heraus arbeiten. Dichten, schreiben, malen. Aus dem Frieden heraus geben. Du musst heute sogar Frieden haben, wem du was gibst. Wem du was sagst. Du sollst nicht einfach babbeln, sondern aus der Ruhe. Gott zeigt mir, dass ich das und das tun soll. Den und den einladen sollen. Du sollst nicht alle einladen, sondern du sollst nur die einladen, die Gott zeigt, dass du sie einladest. Du sollst denen dienen, die Gott zeigt, dass du ihnen dienen. Sonst verausgabst du dich, sonst bist du gleich pleite. Ist der Tag noch nicht einmal vorbei und bist schon bankrott. Aber wenn Gott dir zeigt, dann hast du auch die Mittel, die nötigen Mittel immer und die fließen, woher auch immer, wenn Gott dir zeigt, aus der Ruhe heraus. Du musst nicht schwitzen, sondern geleitet vom Heiligen Geist. Petrus muss lernen, mit dem Herrn zu gehen. Jeder muss lernen, mit dem Herrn zu gehen. Die Ruhe Gottes ruht ein wenig. Ein ganz interessanter Fall, Petrus im Gefängnis. Morgen weiß er, dass er geköpft wird. Eine interessante, nette Sache. Stell dir mal vor, du wärst Petrus und wärst im Knast und weißt, Bruder Jakobus ist enthauptet worden und Herodes hat großen Spaß daran, Christen zu köpfen. Und du bist der Nächste. Du bist schon da und vier Wachen sind da, die dich bewachen. Das ist die Situation Petrus in der Apostelgeschichte. Und was macht unser Bruder Petrus? Herr, danke dir. Oh, ich bin in dir geborgen. Mach komm, was kommen will. Schläft. Petrus schläft, dass der Engel größte Probleme hatte, den Kerl zu wecken. Der schläft. Kinder Gottes können in der dunkelsten Stunde ihres Lebens, kurz vor dem Galgen, oder Schafott oder was es auch ist, Erschießung, der schläft. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Da kann die Diagnose Krebs sein, da kann die Diagnose dies und jenes sein. Du kannst ruhig, du regst dich nicht auf. Das ist nämlich, was die Leute krank macht, die Panik. Dass sie nicht ruhen. Oh, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Oh, wer kann mir helfen? Wer führt mich da raus? Wo ist ein Bruder, der mir helfen könnte? Gibt es jemand, der Beziehung hat zum Gefängniswärter, der mich befreien könnte? Und. Nein, der schläft. Der weiß, der Herr hat mich reingeführt und der Herr führt mich auch raus. Der Herr hat es gegeben Du hast genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Das ist die Gelassenheit der Kinder Gottes, diese tiefe Ruhe in Gott. Der verliert auf der einen Seite und auf der nächsten Seite gewinnt er wieder. Petrus schläft ganz tief, hat keine Angst vorm Sterben, ist ganz ruhig. Wer weiß, was nach dem Tod kommt. Mein Herr, ich bin bei Jesus. Es kann mir nichts Schöneres passieren, als bei ihm zu sein. Petrus ruhte und wusste, ich bin in der Hand des Vaters. Er hat alles unter Kontrolle. Und er bestimmt, wie lange ich hier in diesem Gefängnis bleibe. Und ja, Gott hat ihn rausgeführt. Du musst nicht kämpfen. Matthäus 11, Vers 27. Kommt her zu mir, sagt der Herr. Handel aus der Ruhe heraus, leb aus der Ruhe heraus. Komm her zu mir, die ihr euch abmüht. Ich will euch Ruhe geben. Das ist erstaunlich. Jesus sagt, ich will euch Ruhe geben. Kein Stress. Gebote, Gesetze, Vorschriften, Anordnungen, Anweisungen, Verbote. Nein, ich will euch Ruhe geben. Es wird euch immer im letzten Moment, bei Gott wird man just in time, im letzten Moment immer gesagt und immer gegeben. Du musst also nichts groß vorsorgen. Ich will euch Ruhe geben. Da musst du keine Opfer mehr bringen. Da musst du dich nicht mehr irgendwie foltern und quälen lassen und belasten lassen. Ruhe. Gott gibt dir die Ruhe, dein Leben zu Ende zu führen. Gott gibt dir Ruhe, dein Leben zu vollenden und zu verwirklichen. Gott gibt dir Ruhe, auch wenn du Fehler gemacht hast, dass du nicht verzweifelst und sagst jetzt, oh, um Himmels Willen, jetzt bin ich verloren. Nein, er vergibt uns. Und wenn wir fallen, wir stehen wieder auf, wir richten uns wieder auf. Denn bei Gott bin ich sein Kind jetzt. Ich bin sein Eigentum. Ich bin ja inzwischen König geworden. Kinder Gottes sind Könige und sind Priester. Also sie haben eine ganz hohe Berufung. Sie zappeln nicht. Sie sind ruhig. Sie benehmen sich wie Könige. Sie wissen, bei Gott bin ich gut bedient. Ruhe. Gesundes Leben kommt nicht von ungefähr. Gesundes Leben kommt, wenn man in Gott ruht. Deshalb meine Proklamationen, ich ruhe in Gott, ich habe Frieden in Gott. Und deshalb, ich möchte dich ermutigen, sagt es immer wieder, ich ruhe in Gott. Ich bin stark in Christus. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus. Halleluja. Und du preist Gott. Das ist die Form der Anbetung. Lass den Geist Gottes auf deinem Leben ruhen. Die Herrlichkeit des Herrn. Die Gegenwart Gottes auf deinem Leben ruhen. Und dann kannst du dich so richtig ausgeruht an die Arbeit gehen. Gott will zu uns kommen und über uns ruhen. Wenn Gott über dein Leben ruht, dann bist du auch ruhig. Und du solltest ruhig sein. Und solange du zappelst doch, oh Herr, oh Herr, oh Herr, kann Gott nicht das tun mit dir, was er tun möchte. So viele Leute zappeln, viel zu viel. Der Arzt kann dich nicht verarzten, wenn du immer zappelst. Der Friseur kann nicht einen geraden Strich schneiden oder eine Linie schneiden, wenn du immer zappelst mit dem Kopf. Du musst ruhig bleiben, damit der Geist Gottes auf deinem Leben ruhen kann und was bewirken kann. Nicht immer. Oh Herr. Weißt du, dann ist der Herr so beschäftigt, dir hinterher zu laufen. Ruhe. Denn Gott kann in der Ruhe viel, viel mehr bewirken, als du denkst und glaubst. Du denkst, du musst immer aktiv sein. Gott kann viel mehr bewirken. Und ich werde nie vergessen, als junger Pastor, da will man die Welt auf den Kopf stellen, da will man Bäume ausreißen. Und als junger Pastor, plötzlich kommt ein alter Bruder zu mir und sagt, Pastor, Bruder, mach du das, ich muss dir was sagen. Und weint, laufen Tränen, älterer Bruder mit ja, fast 80 Jahren. Der Herr hat mir ein Wort gegeben für dich und traut sich nicht zu sagen, was fehlt, was die Sache ist. Sage ich, Otto, sag's, was hat der Herr dir gesagt, egal, wenn es noch so schlimm ist. Dann hat der Herr zu mir ein Wort gegeben, das war ganz am Anfang meines Dienstes, das geht wie ein roter Faden, das mich begleitet. Zerarbeite nicht in der Menge deiner Wege. Also mach dich nicht kaputt mit den Gottesdiensten, mach dich nicht kaputt mit den Aktivitäten, was du da machst. Zerarbeite dich nicht in der Menge deiner Wege. Das hat Gott dem Bruder gesagt. Ich soll Ruhe, ich soll kürzer treten. Und obwohl ich dynamisch war und genug Energie hatte, so als 22-Jähriger und genug Power hatte, zerarbeite dich nicht in der Menge deiner Wege. Eigentlich, was die Welt, was meine Logik sagt, du musst mehr tun eigentlich für den Herrn, sagt der Herr, kürzer treten. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe gesagt, gut, ich nehme das an. Habe meine Gottesdienste auf die Hälfte zusammengestrichen und habe gesagt, ich gehe in Urlaub. Das war das Nächste. Und bin tatsächlich als erster Pastor in dieser Gemeinde, in der Bewegung, wo ich war, als erster Pastor, der in Urlaub geht. Da haben Leute gesagt, das gibt's nicht. Verstehst du, der junge Kerl, wenn Alte in Urlaub gehen, aber der junge Bursche da geht in Urlaub, hat noch gar nicht mal richtig angefangen zu arbeiten. Der geht in Urlaub. Das war Aufregung. Aber ich habe das gebraucht, das hat mir gut getan. Und ich kam zurück mit einer neuen Vision. Gott hat zu mir geredet. Wenn du Abstand nimmst von den Dingen, von deinem Geschäft, von deiner Firma, von was es auch immer ist, von deiner Krankheit, du musst auch von deiner Krankheit Abstand nehmen. Wenn du da Abstand genommen hast, Urlaub genommen hast, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege, da liest du die ganzen Beipackzettel, dann bist du am Schluss bald Apotheker und Arzt zugleich. Du weißt dann alles, vergiss es alles, nimm mal Abstand von der ganzen Geschichte. Geh mal zurück, geh mal auf Urlaub und sag mal eine Woche nichts. Nichts hören, nichts sehen, nichts riechen. Aber Gott muss es dir sagen. Zu mir hat der Herr gesagt, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Und ich weiß, ich würde es auch nie machen, wenn jemand anders kommt zu mir und es war nicht der Herr. Also ich warne euch, tu nicht Dinge, die die anderen machen. Kopiert niemand, sei ein Original. Aber wenn Gott zu dir das sagt, dann tu das auf der Stelle. Ruhet ein wenig. So war es mir passiert. Du weißt gar nicht, warum du das tust, aber es ist wichtig, dass du es tust. Und dann überlass die ganzen Ergebnisse, was dabei rauskommt, dem Herrn. Denn er hat es angeordnet. Und wenn er, der Herr, anordnet, dann weiß die Therapie, dann weiß er, was gut für uns ist und wie das wirkt. Weißt du, Gott hat manchmal merkwürdige Wege mit uns Menschen. Ganz schnell noch in David, 1. Samuel 24, Vers 5 und 8. Da ist David auf der Flucht. Und du musst vorstellen, du bist auf der Flucht. Und das ist unser Leben, wo wir immer uns befinden. Wir sind ständig auf der Flucht. Hinter uns ist der Teufel her. Dieser Saul. Der Saul verfolgt David auf Schritt und Tritt, wird gejagt wie ein Kaninchen. Und du wirst auch gejagt wie ein Kaninchen. Du hast keine Ruhe, wenn der ausfindig macht, der ist da, verfolgt dich, da ist er schon da. Und dann hat sich David in eine Höhle verkrochen, diese Höhle Adullam. Und wer kommt rein in diese Höhle? David sitzt hinten, ganz hinten in der Ecke, in der Höhle, ganz tief im Loch. Du sitzt auch wieder ganz tief im Loch. Und da sitzt er da. Und wer kommt? Der König Saul mit seinem ganzen Hofstaat, mit seinen ganzen Kriegern und lagert sich da. Du musst vorstellen, wie wibbert das Herz des armen Davids jetzt in dieser Höhle. Hier gibt es kein Entkommen. Wenn der Saul nur ein paar Meter weiter zurückgeht, hat er mich. Ich bin ihm geliefert. Und vielleicht ist deine Situation auch so, du bist fast geliefert dem Feind. Fast geliefert. Der ist jetzt da, der ist der Ausgang versperrt, du kommst nicht mehr raus. Der Saul hat sich zu Ruhen eingelassen. Und was machen wir? Der Joab sagt, hau ihm den Kopf ab, pass auf, das ist deine Stunde, das ist deine Gelegenheit. David, bring ihn um. Nein, David ruht. David fragt den Herrn, was soll ich tun? Und hier lese ich hier, da sprachen die Männer zu David, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr dir gesagt hat. Weißt du, und das kommt, die meisten Leute haben keine Ruhe, die können nicht auf den Tag Gottes, auf die Stunde Gottes warten, auf die Stunde, die Gott bestimmt hat. Die glauben, das ist jetzt, sobald die Gelegenheit günstig ist, das ist jetzt meine Gelegenheit. Günstige Gelegenheiten sind nicht immer Gottes Gelegenheiten. Meistens unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Also warte, und die Leute sagen, das ist deine Stunde. Siehe, ich will deinen Feinden in deine Hände geben, dass du mit ihm tust, wie es dir gefällt. Und David wies seine Männer von sich mit harten Worten und sagte, nein, 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 das werde ich nicht tun. Ich werde mich am König Saul nicht vergreifen. Er ruht. Er macht nicht, was die Leute wollen. Und Ruhen ist, dass man nicht das tut, was die Leute sagen, sondern was sagt das Wort Gottes, was sagt die Bibel, was sagt der Heilige Geist, was sagt die göttliche Ordnung. Taste meinen gesalbten König Saul nicht an, obwohl er schon lange nicht mehr gesalbt war. Aber trotzdem, für Saul war er der Gesalbte, für David war er der Gesalbte. So, David ermahnte, ruhig zu bleiben, seine Leute. Du musst vorstellen, wie das da kocht im Joab, die Söhne der Zertura, das kocht. Sich selbst was zu tun, wir könnten was. Und jetzt in so einer Situation die Nerven bewahren. In der Sackgasse stecken, kein Entrinnen und jetzt die Nerven bewahren. Was passiert? David nützt diese Ruhe und bewahrt die größte Ruhe. Dann geht er und schleicht sich ganz langsam an Saul vorbei. Hoffentlich wacht der Kerl nicht auf. Herr, gib ihm einen tiefen Schlaf. Und so weiter. Und schneidet einen Zipfel ab. Das ist die Situation. Das war so eine Ruhe zu haben, zum König Saul vorbei sich zu schleichen, in aller Ruhe. Der schläft. Aber wer weiß, ob er einen guten Schlaf hat, weil er sowieso auf der Hetze ist und jagt und unruhig und von Dämonen belastet. Wer weiß, ob er schläft. Aber einen Zipfel abzuschneiden und Ruhe zu bewahren. Aber wer in Gott ist, hat überall in jeder Situation, auch in so einer misslichen Situation, tiefe Ruhe. Und was passiert? Und er hat einen Zipfel abgeschnitten, 1. Samuel 24, und rennt raus und sagt, Halleluja! Und da wacht der Saul auf und sagt, schnappt ihn. Aber dann sagt David, hör mal, wem gehört dieser Zipfel? Guck mal auf deinen Mantel an, der Zipfel. Und das ist der Gipfel auch natürlich, dieser Zipfel. König Saul, guck mal deinen Mantel an, wie der Majestät, wie sieht dein Mantel unten aus? Das ist ja mein Zipfel. Dann sagt er, guck mal, ich hätte dich in der Hand gehabt, ich hätte dich umbringen können. Aber ich habe mich nicht versündigt. Ach, du lieber Saul, David. Ach, so ein sympathischer Mensch. Du siehst, wie plötzlich dieser Saul ein Paulus wird, so fast. Ein Heiliger wird. Und flennt wie ein kleines Kind. Du siehst, David hat die Ruhe bewahrt. Wenn du Ruhe bewahrst, wirst du die größten Triumphe und Siege in deinem Leben erringen. Du hast nur vielleicht einen Zipfel in der Hand. Aber dieser Zipfel ist der Schlüssel für den nächsten Erfolg. Dieser Zipfel, den du da in aller Ruhe, in allem Frieden dich so heimlich, klammheimlich durchgeschlichen hast und dort den abgeschnitten hast, das ist der Schlüssel, dieser Pfand, dieser Zipfel. Das, was du in der Ruhe vollbringst, das macht dich zum Helden. Das, was du in der Ruhe vollbringst, das macht dich zum Überwinder. Das, was du in der Ruhe vollbringst, das erregt die Aufmerksamkeit der Welt, was du in der Ruhe vollbringst. In der Ruhe Gottes. Das kann man normalerweise nicht machen. Also normalerweise springt einem das Herz fast aus in solch einer Situation. Aber gerade hier, Herr, hilf. Und dann Luft anhalten, nicht atmen, nicht rascheln, nichts. Dieser Zipfel, unreifer, hätte sich ganz anders hier verhalten. Aber ein geistlich reifer Mensch, der aus der Ruhe Gottes herauskommt, der ist gelassen, der weiß, also meine Stunde kommt und zu meiner Stunde werde ich König, wenn ich König werden soll. Wenn Gott das will, dass ich König werde, werde ich König und niemand kann das verhindern. Und David hat sich sogar nicht einmal aufgedrungen, als Samuel kam, die Jungs zu salben aus dem Stamm Hause Isai. Wer soll König werden? Er hat ruhig seine Schafe gehütet, er war bei der Herde. Er hatte Ruhe gehabt und da hat er geschrieben, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und der Herr weiß, was ich alles brauche und Gutes und Barmherzigkeit wird folgen, mein Leben lang. Und die feiern alle da und Prophet Samuel verzweifelt fast beinahe, alle sind durch, alle sieben Söhne Isais und keiner ist es, sagt er, hast du niemand. Und dann kommt so ein Knecht angelaufen und sagt, David, du musst schnell nach Hause, die brauchen dich, vielleicht bist du's. Und da kommt rein und die Salbung kommt und er wird als König gesalbt. Die Brüder wollten ihn nicht haben, aber hat die Ruhe gehabt, nicht hinzurennen und zum Fenster reinzugucken, was machen die da, die anderen Geschwister. Er blieb ganz ruhig. Brüder und Schwestern, wenn wir ruhig bleiben, wird Gott für uns handeln. Wird Gott für uns auf eine andere Art und Weise Dinge so ordnen, dass wir verblüfft sind. Und Gott erlaubt manchmal, dass die Brüder verzweifeln, dass die Propheten verzweifeln, dass die Priester verzweifeln. Und dann kommt unsere Stunde. Und diese Stunde ist schon im Terminplan Gottes eingeplant, aber du musst ruhig bleiben, bis Sonntag ist. Montag nicht, Dienstag nicht, Mittwoch nicht, Donnerstag nicht, Freitag nicht, Samstag nicht. Und dann kommt der Ruhetag. Und das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und da heißt es, lasst uns fröhlich sein. Ruhet ein wenig, ganz schnell noch. Der Mensch braucht diese Ruhe Gottes. Das ist der entscheidende Punkt in deinem Leben. Dieser feste Punkt. Wenn du in der Ruhe Gottes bist, kannst du die Welt aus den Angeln heben. Du kannst dann machen, was du willst, wenn du die Ruhe hast, bist du gut geladen, gut gelaunt, gut aufgelegt, bist bei der Sache voll, kannst dich konzentrieren auf die Sache, aber wenn du keine Ruhe hast, machst du nur Fehler. Der meiste Ausschuss, der produziert wird in den Firmen, ist meistens am Montag. Weil die Leute durchgefeiert haben, durchgezecht haben und so weiter, kommen sie gestresst, so die letzte, gerade so von ganzen Feiern, die haben sich nicht ausgeruht. Eigentlich Sonntag sollte ein Ruhetag sein für die Menschen. Was machen sie? Es ist der größte Arbeitstag. Der Packesel der ganze Woche. Alles, was die ganze Woche nicht gemacht wurde, nicht gebügelt, nicht aufgeräumt, nicht erledigt und so weiter, das wird alles am Sonntag gemacht. Sonntag sollte Ruhetag sein oder ein anderer Tag, wenn es bei dir ist. Das ist ja egal, was für ein Tag. Bei uns spielen Tage keine Rolle mehr. Also, aber du sollst einen Ruhetag haben, wo du mit Gott kommunizierst, mit Gott redest, wo Gott dir das Wichtigste ist. Ruhet ein wenig. Ruhe in Gott. Nicht nur ein wenig ruhen, nicht nur, dass du Pause einlegst. Du bist schon dafür, aber du sollst die Pause, wenn du schon machst, auch richtig machen. In Gott ruhen. Lass uns aufstehen. Lass uns in Gott ruhen und in die Ruhe Gottes eingehen. Vater, ich danke dir heute Abend von ganzem Herzen, dass du uns einladest. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Herr Jesus, wir möchten diesen Augenblick in deiner Gegenwart genießen jetzt. Und jetzt ist ein Augenblick, streck deine Hände zum Himmel aus und sag, Herr, ich ruhe in dir. Meinen Frieden habe ich in dir. Ich bin gelassen und geborgen in dir. Wer und was kann mich von deiner Liebe trennen? Und du hast mir deinen Frieden gegeben. Nicht wie die Welt ihn gibt. Und die Welt kann mir diese Ruhe und diesen Frieden nicht nehmen. Ich danke dir, Vater, dass du mich überschüttest mit dem Frieden Gottes. Gerade jetzt. Dass du meinen Körper überschüttest mit deinem Frieden. Und das, was die Medikamente nicht geschafft haben, das schafft der Friede Gottes. Halleluja. Preise Gott. Deine Nerven werden jetzt geheilt heute Abend. Oh, die Nerven bekommen den Frieden Gottes. Die werden zu Stahlseilen. Halleluja. Gott macht dich stark. Nicht Medikamente. Die können nur nachhelfen. Aber Gott ist, was dich stark macht. Halleluja. Meinen Frieden gebe ich euch. Und zerarbeite dich nicht in der Menge deiner Wege. Konzentriere dich auf das, was dich zu Gott näher bringt. Das, was dich in den Willen Gottes stellt und platziert. Konzentriere dich auf das, was der Vater dir offenbart hat, was er von dir wollte. Und der Vater will von jedem Kind was anderes. Der eine soll das machen und der andere soll jenes machen. Und jeder wird an seinem Platz von Gott zugewiesen. Und du bist erst glücklich und zufrieden, wenn du am Platz Gottes angekommen bist. Das ist deine Stellung, sein Platz. Danke, Jesus. Amen.